Hallo und herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr. Wir sind zurück mit dem NFL Tuesday und aus der Weihnachtspause zurückgekommen und haben etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn ich bin heute in meinem kleinen Studio hier nicht alleine. Ich habe mir jemanden eingeladen und zwar Christian. Christian ist zu Besuch und da dachten wir, es macht Sinn, wenn wir das neue Jahr starten mit der aktuellen Folge vom NFL Tuesday und wenn wir das Ganze mal wieder zusammen machen. Christian, schön, dass du da bist.
Ja, auf jeden Fall. Es ist durchaus ungewöhnlich, denn das ist das zweite Mal, glaube ich, jetzt, dass wir zusammen hier nebeneinander sitzen und face-to-face quasi aufnehmen. Das ist ja schon, das ist ein ziemlich anderes Feeling, muss ich sagen. Also mein ganzes Setup ist ja auch anders. Auch die Vorbereitung lief ein bisschen anders ab, weil wir es zusammen gemacht haben und alles, ja, uncharted territory, aber ich denke, wir werden am Ende wieder eine gute Folge für euch produzieren können, beziehungsweise ich hoffe es natürlich.
Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir hoffen natürlich in erster Linie, dass ihr gut rübergekommen seid ins neue Jahr 2019. 2019 ist natürlich ein vielversprechendes Jahr, so wie jedes Jahr natürlich. Und für uns natürlich auch. Wir haben viele Sachen natürlich auch geplant. Können wir vielleicht schon mal kurz anteasern, können wir vielleicht auch am Ende nochmal kurz drüber reden. Wir haben ja noch ein weiteres Projekt in der Planung. Da hatten wir auch mal um ein paar Feedback oder ein paar Anregungen gebeten und da haben wir auch welche bekommen. Auch das haben wir jetzt genutzt, wo wir zusammen sind, das ein bisschen weiter zu planen. Wir werden auf jeden Fall, sobald die Offseason losgeht, sprich nach dem Super Bowl, werden wir dieses Projekt starten. Das wird so eine Art Miniserie, wenn man so will. Und da werden wir all unser Wissen, was wir haben zur Liga, allen drum und dran, wie sieht's aus mit Cap, wie sieht's aus mit Free Agency, wie bauen sich Teams auf, wie sind aber auch vielleicht ein bisschen die Stories von den Teams, Hintergrundinformationen zur Geschichte von Teams, Umzug, Relocation, all das werden wir in aufeinanderfolgenden, sich aufbauenden Folgen für euch zusammenfassen und das werdet ihr ganz gewohnt hier in unserem Feed vom NFL Tuesday auch finden. Das heißt, da müsst ihr gar nicht irgendwas Neues abonnieren, sondern ihr seid up to date, wenn ihr immer bei uns up to date seid, sprich, wenn ihr uns abonniert habt. Dann können wir auch direkt mal sagen, wir freuen uns natürlich auch 2019, wenn ihr uns weiterhin folgt, wenn ihr uns weiterhin gerne eine Bewertung da lasst bei iTunes.
Tell a friend.
Genau, uns weiterempfehlt und wenn ihr uns da einfach ab und zu mal ein Feedback hinterlasst, freuen wir uns sehr. Starten wir in die Folge, Christian. Wir haben jetzt das Playoff-Picture, über das wir ja die letzten Wochen immer gesprochen haben, jetzt final. Wir wissen, was das Wildcard-Weekend uns bringen wird. Am kommenden Wochenende geht es schon los. Samstag 2 Spiele, dann Sonntag 2 Spiele, beziehungsweise durch die Zeitverschiebung ja dann bei uns sonntags am frühen Morgen, wenn man so will, das zweite Samstagsspiel. Und das schauen wir uns heute genauer an. Dann gucken wir natürlich auch auf den gestrigen Tag, der für die Liga sehr interessant war. Vielleicht einer der traurigsten Tage nach den Roster-Cutdowns. Ja. Viele Coaches, Assistants haben auch ihren Job verloren. Da schauen wir genauer drauf, was das bedeutet für die einzelnen Teams. Und dann haben wir natürlich noch den Ausblick auf das Wildcard-Weekend und natürlich so ein paar News, auch die sich um den letzten Spieltag gedreht haben, denn auch das war recht interessant, was dann uns noch präsentiert wurde. Aber Christian, fangen wir erstmal an mit dem Playoff-Picture. Wir haben es jetzt fest, das kann man nochmal vielleicht zusammenfassen. In der AFC haben wir die Kansas City Chiefs, die den ersten Platz behaupten, gefolgt von den Patriots. Beide haben jetzt also eine Bye-Week. Auf 2 die Pats, dann auf 3 die Houston Texans, auf 4 die Baltimore Ravens, auf 5 die LA Chargers, auf 6 die Indianapolis Colts und für die NFC haben wir die Saints, die waren ja schon sicher auf 1, dann haben wir die Rams, die bleiben auf der 2, Chicago Bears auf der 3, Dallas Cowboys auf 4, dann Seattle Seahawks, gefolgt von den Philadelphia Eagles, also der Super Bowl Champion hat es geschafft, zurück in die Playoffs zu kommen und genau, schauen wir uns das erstmal an. Das Wildcard-Weekend ist vielleicht das beste Wildcard-Weekend, was wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesehen haben, oder?
Ja, ich habe jetzt nicht mehr so ganz die ganzen letzten Jahre auf dem Schirm. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man sich nicht wundern würde, wenn jedes Auswärtsteam gewinnen könnte. Wird auf jeden Fall spannend werden. Ich meine, das wird immer spannend, das ist ja außer Frage. Aber es sind schon schöne Matchups und die Spreads, also die Handicap-Wetten, wenn man denn wetten wollen würde, sind auch relativ klein. Also ich meine, dass die Nur bei Philly gegen Chicago war sie, glaube ich, bei über 5 Punkten. Und ansonsten waren sie, haben sie sich immer so im Bereich von 2 Punkten bewegt. Was eigentlich immer ein ganz guter Indikator dafür ist, dass es knappe und spannende Spiele werden könnten oder sollten.
Ja, auf jeden Fall. Also um das nochmal zusammenzufassen, für alle, die da vielleicht sich schon mal den Wecker stellen möchten oder wissen wollen, wie es aussieht, am kommenden Samstag, das erste Wildcard-Spiel, werden die Indianapolis Colts bei den Houston Texans abhalten. Das ist um 10.35 Uhr unserer Zeit auf ESPN. Dann in der NFC am Samstag um 2.15 Uhr auf Fox die Seattle Seahawks bei den Dallas Cowboys und dann am Sonntag die Chargers bei den Ravens, ein Rematch von Woche 15. Mhm. Kurz nach 7 sind 19.05 Uhr auf CBS und dann das letzte Wildcard-Spiel am Sonntag, die Philadelphia Eagles bei den Chicago Bears, NBC überträgt ab 10.40 Uhr unserer Zeit. Genau, vielleicht gucken wir da, was das die Wildcard-Weekends angeht, vielleicht mal auf die Spiele, die jetzt am letzten Wochenende so extrem spannend geworden sind, beziehungsweise waren, was den Ausgang anging. Und zwar das Spiel der Cleveland Browns gegen die Baltimore Ravens. Die Ravens gewinnen 26-24. Und wahren damit ihre Chance und kommen in die Playoffs und vermasseln es auf der anderen Seite den Pittsburgh Steelers, die einen Sieg brauchten gegen die Cincinnati Bengals, das auch geschafft haben, aber durch den Sieg der Baltimore Ravens eben nicht in die Playoffs gekommen sind. Baltimore hat überzeugt mit einem Run-Game, wie konnte man es anders erwarten? Lamar Jackson und die drei Running Backs Dixon, Edwards und Montgomery haben für 296 Yards über den Boden sozusagen, im Grunde genommen den Cleveland Browns den Zahn gezogen und Cleveland trotz einer guten Leistung von Baker Mayfield mit 376 Yards nicht in der Lage, das Spiel zu gewinnen, obwohl es am Ende nochmal richtig knapp wurde.
Ja, definitiv. Es ist schon interessant, wie Baltimore das Spiel halt wirklich gestaltet, ne, und das auch wirklich gestalten will. Vielleicht auch genötigt ist es so zu gestalten. Und ich kann mich daran erinnern, du hattest das sehr trefflich formuliert, dass Baltimore nicht dazu in der Lage ist, quasi ein Spiel, wenn es darauf ankommt, eine Two-Minute-Offense zu starten, dass das halt einfach nicht deren Forte ist. Nicht Matt Forte, sondern deren Glück oder Handwerkskunst, wie auch immer. Das ist auch meines Erachtens ein großer Grund, wir kommen ja später auch zu den Predictions, warum es schwierig werden könnte für sie an diesem Wochenende gegen die Chargers, wenn ich jetzt nicht gerade...
Genau.
Ja, ich habe irgendwie dann so ein bisschen wenig zugehört.
Obwohl du neben mir sitzt, na gut.
Genau, obwohl ich neben dir sitze, aber das kennt ihr ja mittlerweile schon. Ja, schon erstaunlich. Also 300 Yards an Offense über das Laufspiel zu generieren und dann Passing hatten sie wie viel?
Nochmal 179. Also insgesamt 475 Yards
also an Offense. Also quasi schon fast eine 2:1 Ratio von Run zu Pass, was die Yards angeht. Das ist Football, wie John Gruden ihn lieben würde. Das ist Smash-Mouth-Football at its best. Aber ja, es ist halt sehr anfällig meines Erachtens. Du kannst es natürlich mit dieser super starken Defense von Baltimore in einer gewissen Art und Weise diktieren. Die drei Interceptions von Baker Mayfield, das sind, ich glaube, Turnover, das ist auch einfach eine Sache, darauf muss Baltimore sich auch verlassen. Und das ist etwas, bei dem ich immer Sorge habe, wenn du dich wirklich, wenn quasi dein Siegplan so aussieht, dass du quasi auf Fehler des gegnerischen Teams hoffen musst. Auch wenn du gut bist, sie zu erzwingen. Ne? Das ist ja sicherlich auch eine Fähigkeit, die kann man auch haben. Aber ist eine Sache, die ich gefährlich finde.
Ja, es ist gefährlich. Also du hast angesprochen, diese Two-Minute-Offense hat man auch im Spiel gegen Cleveland gesehen, als sie das Spiel hätten gewinnen können mit der eigenen Offense. Und Lamar Jackson hat es nach dem Spiel selber gesagt, das haben sie nicht geschafft. Ähnlich war es ja auch bei dem Spiel schon gegen Kansas City, als sie es nicht geschafft haben, als es wirklich darauf ankam. Gut, da war Lamar Jackson dann auch, ich weiß nicht, ein bisschen verletzt zumindest. RG3 kam ja dann nochmal rein, aber das haben sie nicht geschafft. Das ist natürlich... Ja,
das war aber auch weniger der Moment. Das war eher der Drive davor, wo sie das Spiel verloren haben, meiner Meinung nach. Da war Lamar Jackson noch drin und gut, da hatten sie dann Zeit gehabt. Das war doch in der Overtime, oder?
War das schon in der Overtime? Ja, doch, stimmt, hast recht.
Oder hatten sie nochmal eine Chance gehabt, um zu antworten auf den Ausgleich von KC? Ich meine, das könnte auch gewesen sein. Aber es ist... Fehlt ein bisschen was, weißt du, so ein bisschen so, was einem so ein bisschen Sicherheit nochmal geben würde.
Ja, absolut. Also dadurch, dass eben, ich glaube, sehr, sehr viel der Offense einfach über sehr, sehr kreative, das muss man dazu sagen, Laufspiele geht, hast du natürlich am Ende des Spiels, wenn du deutlich schneller Yards brauchst, vor allen Dingen, wenn du zurückliegen würdest, dann natürlich ein Problem, denn Lamar Jackson kann nicht jedes Mal den 20, 30 Yard Lauf hinlegen, sondern muss einfach auch darauf bauen können, dass er mit seinen Receivern, und da ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem der Baltimore Offense insgesamt, dass sie einfach nicht die Receiver haben, die die tiefen Bälle, abgesehen von John Brown, fangen können. Willie Snead ist sehr inkonstant, Crabtree ja schon seit Jahren inkonstant. Sie haben die Tight Ends, mit denen sie viel machen, aber die bringen eben nicht diese Chunk Plays, also die großen Plays, und ja, das könnte ein Problem werden, das ist absolut richtig. Nichtsdestotrotz, eine schöne Story auf jeden Fall, Lamar Jackson mit den Baltimore Ravens, die es geschafft haben, jetzt in die Playoffs zu kommen, und es wird interessant sein, denn das Spiel gegen die Chargers haben sie gewonnen, in der Regular Season, das war bei den Chargers, das war ein Heimspiel für die Chargers, das haben sie gewonnen. Jetzt haben sie auch noch den Vorteil, dass sie zu Hause spielen in Baltimore. Natürlich eine gute Sache für Baltimore. Wir wissen noch nicht, wie das Wetter aussehen wird, aber Baltimore ist natürlich auch, da gibt es die Möglichkeit, dass das Wetter nicht gut aussieht. Und dann ist natürlich ein gutes Laufspiel deutlich mehr wert, wenn es regnen würde, wenn es schneien würde, etc. pp. Starker Wind. Von daher haben sie dann wirklich eine sehr, sehr große Chance, die LA Chargers auf jeden Fall auch zu besiegen zu Hause und dann eine Runde weiterzukommen. Wir werden sehen. Wir machen nachher, würde ich sagen, Christian, noch einen kleinen Ausblick auf die Spiele. Gucken erstmal noch so ein bisschen weiter, so einen kleinen Recap noch zu machen vom Wochenende bzw. vom Playoff Picture. Aber was man auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass das vielleicht so das Matchup der Zukunft ist. Baker Mayfield mit den Cleveland Browns gegen Lamar Jackson von den Baltimore Ravens, vielleicht die beiden Teams, die in der AFC North sich in den nächsten Jahren bekämpfen werden um den Titel.
Das könnte man so sagen, gerade jetzt, wenn wir auch gleich zu den News kommen. In Pittsburgh ist ja auch wieder, ja, Land unter. Auf jeden Fall wieder einiges an Chaos. Die NFC North, die zumindest in den letzten 3 Jahren doch ziemlich stark dominiert wurde von den Pittsburgh Steelers, könnte jetzt wieder mal so ein bisschen kompetitiver werden. Und vor allen Dingen auch die Browns, die ja nun, naja, wir kennen alle die Story, wir haben schon oft genug darauf hingedeutet. Aber sie haben jetzt endlich die Chance, wieder erfolgreich zu werden, und das auch mit Fug und Recht. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher Headcoach kommt, da werden wir dann später auch nochmal drauf eingehen. Aber sehr, sehr spannend, was dort abgeht. Cincinnati vermutlich eher für die nächsten 1 bis 2 Jahre in so eine Art Rebuild drin mit einem neuen Coach und Marvin Lewis, der, weiß man eigentlich schon, ob der im Front Office dann bleiben wird oder ob er so komplett rausgeht?
Das weiß man noch nicht, nee.
Aber es ist, ja, es ist eine schöne Geschichte, es ist eine schöne neue Storyline, die man in der Offseason, die wir in der Offseason dann auch ausgiebig bequatschen werden können. Das ist ja immer schön, wenn wir so nettes Futter haben.
Wir freuen uns über jegliches Futter. Dann spiegeln wir das mal auf die NFC rüber, denn auch in der NFC gab es ein ganz, ganz wichtiges Spiel, ein frühes Spiel, 7 Uhr Spiel am vergangenen Sonntag. Und zwar die Minnesota Vikings waren zu Hause gegen die Chicago Bears, hätten das Spiel gewinnen müssen, um in die Playoffs zu kommen, beziehungsweise aufgrund der Tatsache, dass eben Philly gewonnen hat, mussten sie eben auch gewinnen, um den Playoff-Platz zu sichern. Haben es nicht geschafft. Chicago hat 24-10 gewonnen gegen Minnesota. Die Verteidigung, die Defense von Chicago, mal wieder, muss man sagen, zumindest jetzt auch in der zweiten Hälfte der Saison, hat die gegnerische Offense und in diesem Fall eben Kirk Cousins und Adam Thielen und all die anderen in der Minnesota Offense wirklich sehr, sehr schlecht aussehen lassen. 4 Sacks mal wieder, der Defensive Coordinator Vic Fangio, auch da kommen wir nachher nochmal drauf, hat natürlich schon sehr, sehr viel Interesse geweckt jetzt auf dem Head Coaching Markt aufgrund seiner Defense, die er in Chicago da eben organisiert und eben aufs Feld schickt jede Woche. Chicago zeigt einfach weiterhin, dass es das Team ist, was vielleicht am unangenehmsten zu spielen ist in den kommenden Playoffs. Und Minnesota verpasst so unglaublich überraschend die Playoffs. Denn vor dem Jahr war ich großer Überzeugung, dass das der Titelkandidat wäre in der NFC, vor allen Dingen durch die Verpflichtung von Kirk Cousins, was das Team nochmal besser gemacht hat.
Ja, das ist die große Frage. Auch viele Minnesota-Fans sind eher der Meinung, dass er das Team eben nicht besser gemacht hat. Es wird viel lamentiert, dass er dem Vertrag nicht gerecht wird. Meines Erachtens ist das nicht ganz gerecht, denn er wird seinem Vertrag schon gerecht, denn er ist halt ein, eben halt ein Top-Tier-Quarterback und dieses Top-Tier-Level in der NFL für Quarterbacks ist halt sehr breit. Also da könnte man sagen, da sind halt ungefähr 12 Quarterbacks drin, ne? Und so Top-12 Quarterback ist, finde ich, schwer zu argumentieren, dass das nicht ist, ne?
Nee, ich würde auch sagen, dass also die Kritik, die sich jetzt an ihm natürlich entlädt, weil er natürlich der Quarterback ist, weil er diesen Vertrag, der ja bahnbrechend war für die Liga und bekommen hat. Man hat Case Keenum, der letztes Jahr ein guter Game Manager, wenn man das so sagen kann, war, sie weit in die Playoffs getragen hat, das Minnesota Miracle. Dann hast du eben in der Offseason Kirk Cousins. Alle freuen sich, alle denken sich, okay, dicker Vertrag, da muss er was leisten und das Team schafft es nicht in die Playoffs. Das ist natürlich so das Worst-Case-Szenario und natürlich entlädt sich viel Frust am Quarterback, was ich auch nicht gerechtfertigt finde, denn Minnesota hat in vielen Bereichen dieses Jahr zu wünschen übrig gelassen, vor allen Dingen in der Defense. Wir haben viel über die Defense von Minnesota gesprochen, auch in der Offseason, die sich nochmal verstärkt hatte, die eigentlich hätte besser sein müssen und dieses Jahr einfach nicht gut genug war gegen gegnerische Offenses. Und Mike Zimmer muss sich da eigentlich Kritik gefallen lassen, denn eigentlich ist das ja so sein Steckenpferd, die Defense. Er steckt gerne viel Geld auch in die Defense und hat es nicht geschafft, die wirklich auf ein Top-3-Niveau zu, ja, auf, beziehungsweise auf dem Niveau zu halten vom Vorjahr.
Das stimmt, das kann man ihm sicherlich ankreiden. Was ich bei Kirk Cousins wirklich interessant finde, jetzt gehe ich wieder zur Offense gemacht. Kein Problem, denke ich mal, ist, er hat halt eigentlich ziemlich passable Zahlen. Er ist halt QBR, was Completion Percentage angeht, ist er, glaube ich, sogar in Top 3 der relevanten Quarterbacks drin. Das einzige Problem hat er halt so ein bisschen diese Alex Smith-Krankheit, dass er halt sehr kurze Completions halt immer nur hat, ne? Dieses typische Dump-Down. Das ist halt auch so eine Sache, gut, okay, dann, ja, weiß ich nicht, okay, aber viel mehr kann man dann noch nicht erwarten, ist halt der er ist, ne?
Ja, also, wie gesagt, ich glaube, die Offense von Minnesota war nicht so kreativ, wie man es hätte erwarten können, mit einem Quarterback wie Kirk Cousins, der natürlich deutlich mehr liefern kann als ein Case Keenum. Sie haben dann ihre Probleme gehabt. Es gab ja eigentlich von Beginn an eigentlich die Problematik, dass Mike Zimmer es nicht ausgeglichen genug gefunden hat, das Ganze. Er hat zu wenig Run gesehen. Der Offensive Coordinator wurde gefeuert. Das sind natürlich alles Sachen, die auch nicht so easy zu verkraften sind für eine Offense. Ansonsten muss ich sagen, hat er eigentlich alles richtig gemacht, Kirk Cousins. Er hatte ein paar Spiele, die nicht gut waren. Insgesamt war es aber das Team, was nicht gut gespielt hat und was zu Recht dann auch nicht in die Playoffs kommt. Wenn man sich jetzt vor allen Dingen den Gegner vom Sonntag anguckt, Chicago, die es eben geschafft haben, mit, ich würde mal sagen, deutlich weniger klassischen Skill-Position-Playern, die wirklich gut sind, vor allen Dingen in der Offense, genug Offense zu kreieren, um mit einer guten Defense dann eben weiterzukommen. Und das hat Minnesota nicht geschafft und die Defense hat sich auch noch dazu hängen lassen. Jetzt ist es natürlich schwer. Für mich die Minnesota Vikings ein großes Fragezeichen, was auch die kommenden Jahre oder besonders das nächste Jahr angeht. Mike Zimmer ist sicher. Es gab natürlich viele Gerüchte dann auch, neben der Kritik an Kirk Cousins, ist vielleicht auch Mike Zimmer nicht mehr der richtige Coach. Ich glaube, das ist deutlich zu früh.
Ja,
problematisch ist aber wie geht man weiter vor? Wir haben jetzt Adam Thielen, der im nächsten Jahr nochmal einen Escalator in seinem Vertrag hat, jetzt 8,1 Millionen verdienen wird. Das ist noch relativ günstig für einen Receiver wie Adam Thielen.
Das ist immer noch ein ziemliches Bargain, ja.
Aber auf der anderen Seite hat man dann noch Kyle Rudolph, der Tight End, der nicht so stark gespielt hat diese Saison, der in seinem letzten Jahr ist, den man komplett kostengünstig, sage ich jetzt auch mal, loswerden könnte, denn er hat kein Dead Money und seinen Vertrag von knapp 8 Millionen im nächsten Jahr könnte man einsparen. Und man hat Everson Griffin, der ja auch ein paar Probleme hatte in dieser Saison, einige Spiele nicht gemacht hat, auch schon 31 Jahre alt ist und knapp 11 Millionen verdienen wird und mit Daniel Hunter ja auch einen sehr, sehr jungen, guten Defensive End auf der anderen Seite. Also da muss ich Mike Zimmer jetzt die Frage stellen in der Offseason, geht er jetzt weiter mit diesem, ich setze das Geld in die Defense und hoffe einfach, dass Kirk Cousins es umdrehen kann? Finde ich schwierig.
Ja, Capspace-Situation selber sieht jetzt auch nicht so rosig aus mit 11 Millionen. Das ist nicht wirklich viel für 2019. Und du hast noch ein paar Free Agents, das ist auch mit Anthony Barr, ne? Das ist so sicherlich die große Frage, was machen wir mit ihm? Wird man ihn verlängern oder nicht? Der als Unrestricted Free Agent in den März schreiten wird. Aber ja, es sind einige Möglichkeiten da, aber dadurch, dass du halt auch... naja, wir werden sehen. Ich weiß auch nicht, also es ist schwer vorherzusehen. Aber sicherlich so ein bisschen so ein kleiner Scheideweg, ne?
Ja, das wird es auf jeden Fall sein. Ein Scheideweg für Chicago auf der anderen Seite. Eins der absoluten Überraschungsteams diese Saison. Wir haben über die Defense auch schon häufiger gesprochen von Vic Fangio. Mit Khalil Mack, der aber gar nicht mal immer sozusagen der so Superstar ist in dieser Defense. Also Akeem Hicks haben wir schon häufiger angesprochen. Mhm. Dann Roquan Smith, auch der Rookie. Auch Danny Trevathan hat ein sehr gutes Jahr gespielt. Generell auch das Backfield. Amukamara, Fuller, Eddie Jackson, der Safety, alle eine wirklich überragende Leistung in diesem Jahr. Und jetzt wird es interessant in den Playoffs. Also wie gesagt, zu Hause extrem schwierig, aber sollten sie jetzt eben das erste Auswärtsspiel dann haben in den Playoffs, wird sehr, sehr interessant.
Ja, das denke ich auch. Da werden sie dann ja wahrscheinlich gegen die Rams laufen. Müssen dann, ne? Wenn sie gewinnen, spielen sie gegen die Rams automatisch, oder?
Ich glaube, ja.
Ja, klar, sie sind der dritte Seed und dann spielen sie gegen den zweiten. Wird ein spannendes Spiel sein. Sie haben doch auch schon gegeneinander gespielt.
Sie haben die Rams absolut, dominiert, ja, zu Hause. Stimmt, ich glaube, da hatte Jared Goff 4 Interceptions.
Ja, stimmt, das war so ein super Defense-Spiel. Und da war die Frage, können sie das auch quasi in L.A. durchsetzen? Ich weiß nicht, ich bin da gar nicht mal so pessimistisch. Also gerade die Rams haben nun wirklich zum Ende der Saison hin nicht ihr Niveau halten können. Ne? Also peak too early, wie man es dann immer so schön sagt. Und Chicago ist sicherlich, muss man
auf dem Schildchen?
Auf dem Schirm behalten.
Ja, auf jeden Fall. Also Chicago, ich bin mir halt immer unsicher. Ich denke mir jede Woche, es ist ja so das Mantra eigentlich in der Liga, je mehr Film du hast, also je mehr Möglichkeiten, ein gegnerisches Team zu scouten, dir das anzugucken und dafür deinen Gameplan dann aufzubauen, desto weniger funktionieren eigentlich so Offenses wie die von Chicago. Eigentlich ist das, denke ich mir, eigentlich schon seit Wochen. Irgendwann müsste eine Defense in der Lage sein, das zu erkennen und dagegen wirklich den perfekten Gameplan zu haben. Aber irgendwie schaffen die Chicago Bears es doch immer wieder, genug Punkte wirklich dann auch zu erzielen, um die Spiele zu gewinnen. Und da ist es jetzt schwierig. Also in so einem Playoff-Spiel, weiß ich nicht. Also wenn es dann wirklich darum geht, gegen beispielsweise L.A., ob sie das dann durchziehen können, ich weiß es nicht. Und jetzt ist jetzt...
Turnover.
Ja.
Turnover, kurzes Feld. Jared Goff, der wirklich einige Turnover produziert hat und damit der Defense, ich denke mal, dass darüber, wie ich eben schon sagte, ich verlasse mich ungern auf Turnover, weil du das nicht wirklich komplett in der eigenen Hand hast, aber das dürfte die Sache sein, denn mit Trubisky, ja, der ist... auf dem Weg dahin, vielleicht ein guter Quarterback zu werden. Im Moment ist das aber meines Erachtens noch nicht.
Nee, ich glaube auch, er hat, was seine Zahlen angeht, jetzt nicht unbedingt überzeugt als Quarterback. Also er ist wirklich aber auch ein, jemand, der eben das, was man sich plant, was sie planen, was sie in der Offense machen wollen, gut umsetzt. Und das Mantra da muss sein, okay, Fehler minimieren. Keine Turnover produzieren mit Mitch Trubisky, das Three and Out lieber nehmen, als irgendwas zu erzwingen, denn man hat einfach die Defense im Hintergrund. Wäre die Defense von Chicago nicht annähernd so stark, müsste man mit ihm auch deutlich mehr riskieren. Man müsste deutlich.
Noch nicht in den Playoffs.
Ja, dann wäre man vielleicht nicht in den Playoffs, aber man müsste mehr riskieren, man müsste mehr ihm den Ball auch in die Hand geben, um zu werfen. Das ist die Frage, wie weit sie das da treiben. Für mich einfach das Team, das ich am schwersten einschätzen kann, generell in den Playoffs, aber vielleicht auch das Team, was ja einfach auch am unangenehmsten dann zu spielen sein wird. Wie gesagt, am Sonntag dann, am kommenden Sonntag, gegen den amtierenden Super Bowl Champion, die Philadelphia Eagles, das späte Spiel am Sonntag, zu Hause für die Chicago Bears. Ob Nick Foles seine Cinderella-Story im Grunde genommen aus dem letzten Jahr fortführen kann, Wird zu sehen sein. Er hat überzeugt jetzt in seinen Starts, die er hatte für den verletzten Carson Wentz. Aber jetzt hat er wirklich die vielleicht schwerste Aufgabe, die man überhaupt haben kann momentan, gegen Chicago, in Chicago zu spielen.
Auch mit dem Wide Receiver Core, ne? Golden Tate ist immer noch nicht so richtig angekommen, den sie quasi an der Trade Deadline war das genau, oder?
Ja.
War das davor noch? Er traded haben mit den Detroit Lions. Das ist hart. Also, wird schwierig, aber wir kommen ja am Ende nochmal zu
uns. Wir kommen nochmal zu einem kleinen Ausblick oder zu dem, was wir uns denken oder wie wir die Spiele sehen, einen möglichen Ausblick werden wir noch geben. Ein letztes Spiel vom jetzt vergangenen Sonntag möchte ich auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen, denn das war das berühmte Win-or-Go-Home-Game, die Indianapolis Colts gegen die Tennessee Titans. Der Gewinner ist drin in den Playoffs. Man hat alles in der eigenen Hand in einem Spiel. Man muss nicht gucken, was auf den anderen Plätzen passiert, denn man kann einfach mit einem Sieg in die Playoffs einziehen. Und man kann zusammenfassen, dass im Grunde genommen nur Indianapolis das wirklich verstanden hatte, worum es da ging. Zumindest wirkte es so, denn Indianapolis war von Anfang an da, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Tennessee überhaupt nicht. Und das würde ich jetzt auch nicht nur, auch wenn es natürlich ein extremer Rückschlag ist, auf Blaine Gabbert schieben.
Ja, sicherlich nicht nur, aber man muss ganz ehrlich sagen, Tennessee ist mit einem Messer zu einem Pistolenkampf gekommen. Also so würde ich das jetzt mal beschreiben, denn Blaine Gabbert ist, wenn du mit Marcus Mariota schon Probleme hast in der Offense, dann kann es dir sehr, sehr schwer fallen, mit Blaine Gabbert ähnlich gut quasi weiterzuarbeiten, und das ist auch in dem Spiel aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es spannender geworden wäre, wenn Mariota am Start gewesen wäre. Wahrscheinlich schon. Aber ob Tennessee schlussendlich eine Chance gehabt hätte, ich weiß es nicht. Ich habe Tennessee wirklich die ganze Saison über nie so richtig ernst genommen. Auch wenn sie gegen die Patriots gewonnen haben und auch in deutlicher Dominanz, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, sie haben sie zu 10 Punkten oder zu 13 Punkten gehalten. Was war das?
Auf jeden Fall Double Digits. Ja. Also
schon eine enorme Leistung gewesen. Aber Indianapolis Colts ist auch zum richtigen Moment heiß geworden. Nachdem sie, glaube ich, mit 1-5 in die Saison gestartet sind, haben sie danach nur noch ein Spiel verloren und 9 gewonnen und dann noch in die Playoffs reinzukommen. Auch eine sehr schöne Geschichte. Indy, auch wenn der Besitzer nicht so ganz mein Lieblingsbesitzer ist von den Besitzern, aber wer ist das schon? eine schöne Story, denn Andrew Luck ist einfach ein Quarterback, den muss man einfach mögen. Der ist so ein grundfröhlicher Typ und höflich und zuvorkommend und so. Also das ist schon eine Sache, da kann ich mich drauf freuen. Wie weit es dann geht, finde ich ein bisschen schwierig, denn meines Erachtens sind halt die Waffen so sehr fragwürdig. Denn nach T.Y. Hilton ist halt nicht mehr so viel da. Chester Rogers hat immer mal wieder so Flashes von guter Production. Aber halt unheimlich viele No-Names, ne? Wie Mo Ali Cox. Ich weiß noch, in dem Spiel gegen die Patriots habe ich jetzt irgendwie neulich noch eine Geschichte gehört, dass die in der Pressebox 5 Minuten lang quasi die neuen Spieler vorgestellt werden mussten für die ganzen Reporter, die da vor Ort waren, weil die einfach immer alle von der Straße aufgesammelt wurden oder so. Ähnlich wie Dontrell Inman, der von den Chargers irgendwann mal kam, glaube ich.
San Diego, ja, damals noch.
Genau, San Diego. Und ja, ist halt auch meines Erachtens wieder schwierig, da mehr rauszuholen auf lange Sicht, beziehungsweise auf kurzfristige Sicht, nicht auf lange Sicht. Wir reden ja von diesen Playoffs und die sind ja eher
eher kurzfristig.
Das stimmt, das war das falsche Wort. Aber, das ist halt so die Sache, ne? Playoffs ist ein Turnier. Game to game, week to week, und alles ist wieder auf Null gesetzt.
Ja, also wie gesagt, Andrew Luck ist für mich der Comeback-Player auf jeden Fall in diesem Jahr. In Indianapolis generell eine schöne Story. Wir kennen all die Story, wie Frank Reich zu dem Job gekommen ist, mit einem Supporting Cast an anderen Assistant Coaches, die er selber gar nicht mehr auswählen konnte, weil Josh McDaniels sie schon ausgewählt hatte. Matt Eberflus zum Beispiel, der Defensive Coordinator, auch einer, der jetzt im Rennen ist um neuen Head Coaching Positionen, denn er hat was geschafft, was die Colts seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Auch in den letzten Jahren unter Peyton Manning hatten sie eigentlich nie eine wirklich starke Defense, und das haben sie jetzt wieder. Also Malik Hooker als Safety, ein perfekter Pick. Dann haben wir natürlich Darius Leonard, mein absoluter Favorit, mein Rookie of the Year, Defensive Rookie of the Year auf jeden Fall. Hat die Liga angeführt mit 163 Tackeln, 7 Sacks, 2 Interceptions, jetzt auch in dem Spiel wieder eine Interception. dann hat man die O-Line zusammen aufgebaut. Andrew Luck wird besser beschützt. Das, was wir beide ja auch vor der Saison gedacht haben, was das große Problem sein wird, können sie ihn wirklich heile halten? Also können sie ihn gesund durch die Saison bringen? Quentin Nelson da natürlich als erster zu nennen, haben sie geschafft. Und sind jetzt so ein bisschen so, ja, das Team, das ja, jetzt in den letzten Wochen eigentlich erst interessant wurde. Und ich glaube, viele haben nie davon damit gerechnet, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen könnten, die Indianapolis Colts. Jetzt sind sie da und sind so ein, ja, so ein X-Factor, kann man sagen, aber nicht unbedingt das Team, das, das man jetzt, vor dem man großartig Angst haben müsste, als Nummer 1 oder Nummer 2 Seed, sprich New England oder Kansas City, glaube ich nicht, dass sie großartig Angst vor Indianapolis haben, aber insgesamt einfach eine schöne Story für Indianapolis, mit diesem Team schon in die Playoffs zu kommen. Und du hast es mehrfach angesprochen, Christian, der Cap Room für die nächsten Jahre, die Möglichkeiten da nochmal weiter reinzugehen in das Team, noch besser das aufzubauen, sowohl in der Defense als auch vor allen Dingen in der Offense, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Hoffnung. Jetzt, wo man auch weiß, dass Andrew Luck wieder zu 100% offensichtlich da ist, sein Quarterback-Play von vor der Verletzung zurück hat, es ist einfach schön zu sehen. Und wie gesagt, ich glaube, die nächsten Jahre werden für Indianapolis Colts-Fans nach einer langen Dürrezeit wieder sehr, sehr angenehm.
Definitiv. 123 Millionen haben sie im nächsten Jahr. Ich glaube, das ist sogar der meiste von allen, wenn ich das... Oder die Jets sind auch weit. Nicht wichtig. In den Bereichen geht es gar nicht darum, wer am meisten Capspace hat. Das ist, du kannst im Prinzip einfach machen, was du willst mit dem Geld. Könntest sogar eher Probleme haben, es loszuwerden am Ende. Das könnte nämlich auch passieren, denn du musst ja immer diese 89% über 4 Jahre des Capspaces auch tatsächlich ausgeben, sonst wird sie am Ende einfach so abgezogen und auf die Spieler umverteilt, die im Team sind.
Ja, das ist also wie bei jeder Behörde. Oh, wir haben noch Geld über, wir müssen schnell Geld ausgeben.
Lass uns mal eben 500 Kisten Wasser kaufen.
Genau. Nee, das sollte nicht der Fall sein. Le'Veon Bell hat sie ja schon quasi angeklopft und hat gesagt, ja, für die Colts möchte ich gerne spielen.
Das wundert mich nicht.
Vielleicht kommt ja auch noch die eine oder andere aus Pittsburgh dazu. Wäre auf jeden Fall ganz sinnvoll. Wie gesagt, Indianapolis spielt das erste Spiel gegen Houston, ein Division Game. Wir kommen nachher zu unserer Einschätzung. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessantes, spannendes Spiel. Beide haben schon zweimal in dieser Saison gegeneinander gespielt. Ich glaube, es steht 1-1, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, aber Indy sollte eigentlich 2-0 führen. Das war damals dieses kontroverse Spiel, in dem Indy kurz vor der Halbzeit Midfield noch 4. und 3 oder so ausgespielt hat. Ich glaube, es waren noch 30 Sekunden auf der Uhr oder 20 Sekunden auf der Uhr, hat das Fourth Down nicht konverten können und dann ist Houston nochmal rangekommen, hatte nochmal eine Chance gehabt mit, ich glaube, das waren echt nur so 20 Sekunden oder so, haben 2 Passspiele gespielt und sind noch in Field Goal Range gekommen und haben dann kurz vor Schluss das Spiel dann noch gewinnen können. Ja, das war sehr kontrovers.
Kontrovers ist auch so ein bisschen die Situation jetzt bei den Tennessee Titans. 9-7 schließen sie wieder ab, wie im Vorjahr. Im letzten Jahr war die AFC nicht ganz so ausgeglichen, deswegen hat es da noch gereicht für den Playoff-Platz. In diesem Jahr schaffen sie es nicht, sind raus aus den Playoffs durch die Niederlage gegen Indianapolis. Und jetzt ist die große Frage, obwohl, waren sie letztes Jahr in den Playoffs?
Ja.
Ja, oder? Oder bin ich gerade völlig verwirrt? Nee, auf jeden Fall schließen sie 9-7 wieder ab. Wie gesagt, Marcus Mariota ist jetzt die Info, dass er keine OP braucht. Das ist auf jeden Fall gut. Dann kann er deutlich schneller auch wieder zurück sein zum Team. Ja, und dann wird man sehen, was Mike Vrabel mit dem Team macht. Auf jeden Fall ein junges Team, ein Team, das eigentlich gut aufgestellt ist. Du hast es während des Spiels, wir haben das auch zusammen gucken können mal wieder. Auch schön, dass wir wieder ein paar Spiele zusammen gucken konnten.
Auch ein großes Highlight, das ist immer schön.
Ja, du hast es selber gesagt, unverständlich für dich. Das ist ein Team mit so viel Talent, aber 9-7 wird nicht gerecht dem Talent, was sie eigentlich im Team haben.
Ja, definitiv. Da müsste schon deutlich mehr bei rumkommen. Ich weiß nicht, wie sie mit dem Salary Cap dastehen. Die sind da bei mir echt in meiner bisherigen Untersuchung immer doch sehr unterm Radar durchgeflogen. Aber du hast eine Defense, die im Secondary zumindest nominell, dieses Jahr haben sie jetzt nicht so überzeugt. Malcolm Butler war, ich glaube, ein extrem enttäuschendes Signing. Aber du hast mit Logan Ryan, der jetzt auf IR gelandet ist, und mit Jackson, ja. Adoree Jackson.
Ne? Adoree, ja.
Genau, ein sehr starkes Secondary in den Defense, die eigentlich deutlich stärker sein müsste. Die Offense, das ist halt die Sache mit Mariota. Klar, du hast einen Top, war der Top 2, ne? Winston war, glaube ich, der erste Pick-Over,
ja.
und Mariota der zweite. Einen Quarterback, an dem du natürlich erstmal nochmal festhältst. Das ist natürlich außer Frage, es sei denn, er ist halt total enttäuschend. Aber das Team ist meines Erachtens, es ist underperforming. Also das muss man definitiv sagen. Und ja, jetzt hast du mit Mike Vrabel einen First-Year-Head-Coach, der ja sicherlich im nächsten Jahr auch schon einiges an Druck verspüren wird, wenn er seinen Job behalten möchte.
Ja, wie gesagt, vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass, wie du sagst, auch eben genug Talent da ist in dem Team, muss er jetzt natürlich ein bisschen was erreichen können. Ein Spieler wird ihm auf jeden Fall fehlen, Brian Oragbo, Outside Linebacker, hat seine Karriere beendet nach 10 Jahren, ehemaliger First-Round-Pick aus Washington, kam 2015 zu den Titans, 132 Spiele hat er gemacht, 425 Tackles und 66 Sacks für Brian Oragbo, der, ja, ich glaube mehrfach Pro Bowl, All-Pro war, glaube ich, auch mal, also ein sehr, sehr... ja, konstanter Pass-Rusher, Outside-Linebacker, sowohl für Washington als auch eben für Tennessee. Nicht unbedingt eine Position, die sie schmerzhaft vermissen werden, denn sie können mit ihrer Front 7 sehr, sehr viel Druck ausüben. Das hat man nicht zuletzt in dem Spiel gegen die Patriots gesehen, in einem Spiel, wo sie sehr, sehr gut gespielt haben. Aber eben auch viele Spiele, die sie leichtfertig vielleicht auch verschenkt haben. Ich erinnere mich gerne an das London Game, als sie kurz vor Schluss eben für 2 gegangen sind, anstatt den Extrapunkt zu schießen. All solche Sachen können dann...
Gegen die Lions?
Nee, gegen die Chargers in London. Also das sind Spiele, die darfst du dann halt, klar, das ist früh in der Saison und du denkst dir, okay, das ist früh in der Saison, aber im Endeffekt ist es dann, wenn du am Ende auf die Saison schaust, eben dieses eine Spiel, was du dann gebraucht hättest, um dann nochmal in die Playoffs zu kommen.
Apropos das eine Spiel, das du gebraucht hättest, hätte Indy damals gegen Houston, hätten die gepuntet und wären fürs Unentschieden gegangen, das war ja am Ende der Overtime, dann hätten sie, wenn alles weitere so ausgegangen wäre, wie es ausgegangen wäre, hätten sie den First Seed gehabt in der Division. Das heißt, sie hätten das Heimspiel gehabt und wären danach unter Umständen nicht auf Kansas City gestoßen, sondern möglicherweise auf die New England Patriots.
Oh, Deflategate 2.0 dann.
In der Tat, in der Tat. Ob das jetzt unbedingt ein leichteres Los gewesen wäre, ist schwer zu sagen, ist vielleicht auch eine Ansichtssache, aber man sieht, dieses eine Spiel, 20 Sekunden punten oder fürs vierte Down gehen, macht am Ende einen riesigen Unterschied.
Ja, und das ist ja auch der Grund, warum du dich immer so aufregst über Coaches, die diese Entscheidungen treffen oder eben nicht treffen.
Ich finde, alle Coaches müssen, wenn sie Kinder haben, mit denen zwangsweise in der Offseason so 40 Stunden Madden spielen, damit die so ein bisschen Game Management lernen.
Ja, auf jeden Fall. Das machen die wahrscheinlich eh die jungen Coaches, oder?
Ja, deswegen sind die auch so beliebt.
Sean McVay spielt den ganzen Tag mit Keep the Leap.
Deswegen kennt auch den Roster von allen.
Stimmt, er kennt ja alle Spieler von den gegnerischen Teams. Stimmt, ja. Oder er spielt viel Fantasy, das kann natürlich auch sein.
Ja, aber da hast du die Defensive-Spieler nicht.
Ja, okay, das stimmt. Ja. Genau, um das jetzt mal abzuschließen, das Playoff-Picture, die Wildcard-Round, wollen wir natürlich jetzt mal gucken, Christian.
Aber wir müssen noch ein bisschen Liebe den First- und Second-Seeds geben.
Ein bisschen Liebe den First- und Second-Seeds.
Auch wenn die erst nächste Woche wirklich relevant werden, aber ich meine, sie haben auch einiges geleistet, um da hinzukommen und das sollte man auch nicht aus.
Okay, dann fangen wir vielleicht an mit dem wohl möglichen MVP. Kansas City Chiefs Quarterback Patrick Mahomes hat seinen 50. Touchdown geworfen in Patrick Mahomes-Manier, 89 Yards zu, ich glaube, Robinson war es.
Nicht zu Höhe? Ach nee, das war davor.
Das war davor. Ja. Kansas City brauchte den Sieg gegen Oakland, um den First Seed zu behalten, denn die Patriots hatten gewonnen davor gegen die New York Jets. Ja, das haben sie geschafft, die Kansas City Chiefs. Und jetzt haben sie eben den ersten Seed behalten. Alles läuft durch Arrowhead. Das, was schon Tony Romo vor ein paar Wochen gesagt hatte, er hat das Gefühl, alles wird durch Arrowhead laufen. So ist es jetzt. First Seed, Kansas City. Ja, ist für dich ein klassischer One and Done, oder?
Nein, ich habe eben gesagt, es würde mich nicht wundern. Aber es würde mich... auch nicht wundern, wenn sie extrem dominant in den Super Bowl einziehen. Denn was die Offense leistet, was Mahomes auch einfach für Würfe bringt, es ist enorm. Es ist enorm. Und die Waffen, die Kansas City zur Verfügung hat, die sind auch einfach, ja, außerirdisch schon fast, ne? Du hast mit Tyreek Hill und mit Kelce, der übrigens für kurze Zeit den All-Time Receiving Yardage Rekord in der Liga für Titans eingestellt hat, nachdem Kittel, wer kennt ihn nicht, wer hätte vor der Saison nicht mit George Kittel gerechnet, dem Titan der San Francisco 49ers. Aber ja, für kurze Zeit hat er den Rekord gehalten und von Gronk abgenommen, aber dann kam George Kittel und hat gesagt, so, nee, ist meiner.
Ja, das ist auch eine schöne Story auf jeden Fall.
Durchaus.
Ja, ohne Jimmy G dann den Rekord noch
wer
zu holen.
Wer braucht Jimmy G, wenn man Nick Mullins hat?
Ja, das stimmt auch. Nick Mullins, der hat er mittlerweile eigentlich einen Checkmark bei Twitter? Hat er?
Das hat er im ersten Spiel schon bekommen.
Sehr gut. Das ist nämlich die. Wir leben ja in Zeiten, in denen Pro Bowl, All Pro eigentlich nichts mehr wert ist, sondern wann bekommst du deinen Blue Checkmark bei Twitter? Hat er jetzt? Nein. Das ist auf jeden Fall Kansas City, die Waffen, die sie haben, neben um Patrick Mahomes herum, klar, das sind natürlich auch noch Tyreek Hill, dann sind da auch noch Sammy Watkins ist auch noch da, Christian, dein Favorite.
Hat er wieder gespielt? Wahrscheinlich noch nicht, ne?
Nee. Und das, ja, wird sich zeigen, wie sie in den nächsten Jahren das aufrechterhalten können, wie sie das ganze Team zusammenhalten können. Bin ich gespannt. Sie haben natürlich das Glück, das große Bargain, dass Patrick Mahomes natürlich momentan noch kein Geld kostet. Das ist immer so der Klassiker. Wenn man dann die Möglichkeiten hat, dann kann man das Team drumherum mit Geld versorgen. Wobei, wir haben jetzt auch nochmal, das haben wir noch gar nicht angesprochen, Christian, die Erhöhung des Cap Rooms.
Ah ja. Mhm.
Für die kommende Saison, weißt du noch aus dem Kopf, wo es angekommen
ist? 187 bis 191 Millionen soll der Salary Cap Room für jedes Team im nächsten Jahr betragen. Das ist wieder mal eine Steigerung um mindestens 10 Millionen. Allerdings ist das erste Mal in den letzten 3 bis 4 Jahren, glaube ich, wo die Steigerung nicht bei 7% oder mehr lag. Also da ist so ein bisschen was weggegangen, aber nicht viel. Nach wie vor wächst das Salary Cap und das ist immer direkt ein guter Indikator dafür, wie gut es finanziell der Liga geht. Denn die Liga, ungefähr die Hälfte. Da werden wir sicherlich dann auch in unseren Spezialfolgen näher drauf eingehen. Denn das Ganze ist nicht so simpel zu erklären in wenigen Worten. Aber ungefähr die Hälfte der Einnahmen, die die Liga generiert aus Ticketverkäufen, TV-Vermarktung,
ja.
Kaffeetassenverkauf, was auch immer, geht an die Spieler.
Ja, also das heißt für Kansas City, die Zukunft sieht auf jeden Fall solange Patrick Mahomes in seinem Rookie-Deal aus sehr rosig aus. Sie haben natürlich auf der Defense-Seite so ein paar Fragezeichen jetzt. Was macht man mit Dee Ford? Wird er der nächste DeMarcus Lawrence? Wird er gefranchise-tagged? Dann haben sie noch Houston, glaube ich, der auch einen neuen Vertrag bräuchte oder lässt man ihn ziehen als schon etwas in die Jahre gekommener Outside-Linebacker der Kansas City Chiefs.
Er kriegt halt viel Kohle, ne?
Ja.
Cap Number im nächsten Jahr liegt bei 21 Millionen. Das ist das ist Top-Pass-Rusher-Money im Moment.
Genau, da wird eben die Frage sein und das ist eben die Stärke der Defense bei Kansas City. Die Front, mit der sie eben sehr, sehr viel Geld, wo sie sehr, sehr viel Geld reingesteckt haben, die aber auch sehr, sehr wichtig ist, denn ohne diese sehr starke Front, die sie haben, hätten sie mit Sicherheit auch nicht den First Seed bekommen, denn
auch Chris Jones hat ja Unheimliches verbracht. Also hat er jetzt 11 Spiele in Folge in Sack gehabt?
Ich glaube schon, ja. Also irgendwas um den Dreh.
Schöne Statistik.
Genau, dann Eric Berry ist auch noch ein Fragezeichen, der seit der zurück ist von der Verletzung, ja, vielleicht bei 60% ist. Also wenn man ihn schon länger kennt, ist das, was er momentan spielt, nicht annähernd sein volles Vermögen.
Ich glaube, er war sogar auch ein healthy scratch, also hat nicht gespielt, obwohl er gesund war, oder?
Das weiß ich.
Ich meine, er war nicht im aktiven Kader, aber ich nagel mich nicht drauf fest.
Okay. Nee, dann haben wir in der AFC noch die New England Patriots. Tom Brady ist back, sagen alle, nachdem er gegen die New York Jets ein Spiel gemacht hat, was jetzt nicht so großartig war, war eigentlich nur ein
Taking care of business, ne?
Ja, genau. Sie haben das Spiel gewonnen, sie mussten das Spiel gewinnen, um sicher Zweiter zu sein in der AFC Playoff Picture. Das haben sie geschafft. Den ersten Seed hätten sie, wie gesagt, nur bekommen können, wenn Kansas City verloren hätte. Aber ja, Tom Brady hat ein okayes Spiel gemacht. Das war, wie gesagt, kein überragendes Spiel. Viele sagen jetzt, er ist zurück. Aber
weil er 4 Touchdowns geworfen hat. Ne?
Genau, viel wichtiger bei New England ist einfach, wie können sie in der Offense, vor allem im Passing Game, noch mehr generieren, jetzt wo Josh Gordon ja auch weg ist. Chris Hogan wurde viel angeworfen, wurde viel versucht. Philip Dorsett muss eingebracht werden. Ansonsten das Laufspiel, wie genau. immer sehr gut. Sony Michel knapp 1000 Yards als Rookie, obwohl er 4 Spiele verpasst hat in der Saison. 3.
Ich glaube eher 3.
Wobei das,
nee, war ja auch verletzt, ne?
Ja, das Chicago-Game ist er rausgekommen. Also das war auf jeden Fall ein gutes Jahr für ihn als Rookie, als Erstrunden-Pick der New England Patriots. Da bin ich auch mal gespannt, wie sie das weiter aufbauen können. Jetzt werden sie in den Playoffs auf jeden Fall erstmal ein Heimspiel haben, was für die Patriots sehr wichtig ist. Und dann wird, wenn alle das so denken, wie sie denken und sagen, wie sie sagen, die Experten, wird es dann wahrscheinlich zum Showdown kommen in Arrowhead.
Das ist auf jeden Fall ein sehr wahrscheinliches Szenario, denn ja, man traut den Patriots immer zu, dass sie gegen in quote-unquote lesser competition einfach taking care of business machen.
Oder eben auch nicht.
Oder eben auch nicht, aber man denkt es halt immer im Vorfeld. Und ja, es wäre irgendwie auch fitting, wenn dann am Ende quasi das AFC Championship Game in Arrowhead ausgetragen wird und dann quasi Kansas City nochmal... ja, sich revanchieren kann für die hochpunktige Niederlage in Foxborough zu Beginn des Jahres.
Ja, und vor allen Dingen auch die ganzen Playoff-Niederlagen in den vergangenen Jahren in Foxborough, ja, unter Alex Smith.
Die waren ja immer relativ, deutlich.
Deutlich, ja. Gehen wir mal rüber zur NFC noch. Christian, du willst ja allen deine Liebe schenken heute. Die New Orleans Saints auf Nummer 1 haben ihre Starter gerestet, so viel wie ging. Haben das Spiel verloren gegen Carolina. Ja, war im Grunde genommen ein, okay, wir gehen so gesund wie möglich ins Playoff.
Genau, relativ langweiliges Spiel in dem Moment. Vielleicht interessant für Leute, die wissen wollen, was ist mit Teddy Bridgewater, der dann gestartet ist. Der, ja, das große Fragezeichen, der echt eine ziemlich schlimme Knieverletzung hatte und dann, ich glaube, 2 Jahre nicht gespielt hat, ne? Habe ich das richtig im Kopf?
Ja. Er hat sich verletzt und dann hat er komplett ausgesetzt, ja.
Genau. Insofern schon nicht uninteressant. Nun hat er seinen Free Agency-Wert nicht wirklich steigern können. Das Spiel, das er gemacht hatte, war jetzt nicht so überzeugend. Nun ja, ich habe so ein bisschen Bedenken. Bei New Orleans gefallen mir 2 Dinge überhaupt nicht. Zum einen, dass in der letzten Woche Sean Payton, so kurz einen Brain Lag gehabt, Entschuldigung dafür, Sean Payton schon die Gatorade-Dusche bekommen hat, dafür, dass sie quasi den First Seed bekommen haben. Das ist so eine Sache, das fühlt sich für mich nicht gut an. Das ist was, das macht man, wenn man was gewonnen hat. Wenn man irgendwie ein Championship-Game gewonnen hat. Und so wie man nicht einen Banner aufhängt, wenn man irgendwie, wie die Indianapolis Colts, wenn man die Division gewinnt irgendwie. Das fühlte sich für mich nicht gut an. Und das andere war, dass sie die Punkte so extrem hochgetrieben haben. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel es war, aber die haben irgendwie mit 20 Punkten geführt und dann 4. und 3 und sind dann nochmal dafür gegangen und haben dann nochmal einen Touchdown erzielt, obwohl irgendwie nur noch 5 Minuten zu spielen waren. Da denke ich mir einfach, das fühlt sich für mich nicht solide an. Und das ist vielleicht jetzt keine Analyse, die auf den Punkt genau reingeht und die so vielleicht auch nicht so wissenschaftlich ist in dem Moment, aber es fühlt sich für mich nicht gut an.
Was sich für dich ja auch nicht so gut anfühlt, sind die letzten Wochen der LA Rams, obwohl sie jetzt gewonnen haben, das letzte Spiel. Wie sieht's aus mit den LA Rams? Sind sie, wie du so schön immer sagst, zu früh gepeakt auf der Position 2 im NFC Playoff Picture, haben jetzt die Bye Week, haben aber in den letzten Wochen, das fing alles an mit der Niederlage in Chicago, als Jared Goff sehr, sehr schlecht aussah, dann glaube ich, dass die Woche danach gegen Philadelphia, oder war es danach dann schon die Woche? Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall, da sah er etwas besser aus, aber immer noch nicht so, dass man sagen könnte, okay, das ist der Jared Goff vom Beginn der Saison. Du hast gesagt, das könnte für dich das One-and-Done-Team sein.
Ja, das würde mich halt auch nicht wundern, denn es ist nie gut, wenn du im Dezember anfängst zu schwächeln. Und das ist bei den Rams definitiv so. Aber auch da muss ich den Respekt geben und sagen, ja gut, okay, sie sind für mich schon der Favorit, glaube ich, auch dann. Obwohl, wenn sie gegen Chicago spielen?
Ja, dann
zu Hause gegen Chicago? Nee, ich glaube, da würde ich Chicago favorisieren.
Das kommt darauf an, wenn du, wenn wir gleich jetzt nämlich zu unserer Vorhersage kommen, überhaupt denkst, dass Chicago weiterkommt.
Nur dann, deswegen habe ich ja gesagt, wenn. Wenn sie gegen Chicago gehen. Ich will ja nicht spoilern hier.
Nee, du willst ja nicht spoilern. Wir haben uns übrigens, eigentlich haben wir uns auch noch gar nicht überlegt, wie wir tippen. Also wir machen jetzt on the fly, on air, ja. Live. Ja, okay.
Vielleicht habt ihr einen Vorschlag, dann schickt uns den schön zu.
Scherz. okay, gucken wir uns das Playoff Picture an, Christian. Ich würde einfach sagen, du sagst deine Prediction. Okay. Meine ist ja gar nicht so interessant dann. Ich lese es einfach nur vor. Ich hatte es angekündigt, das erste Spiel Indianapolis Colts gegen die Houston Texans.
Da bin ich tatsächlich dafür, dass Indy es schafft, weiterzukommen. Beide Spiele in der Saison hätten sie gewinnen müssen, sollen, müssen vielleicht nicht, aber sollen. Und Houston schafft es immer wieder in den Playoffs nicht zu überzeugen. Deshaun Watson ist irgendwie einer der meistgesackten Quarterbacks und Indy hat in den letzten Wochen angefangen, häufiger zu blitzen, was mir häufig gut aufgefallen ist. Also die haben wirklich schöne Konzepte da am Start und sind damit auch sehr erfolgreich. Machen das aber auch nur, wenn es wirklich nötig ist. So hatte ich zumindest das ein Gefühl. Dementsprechend denke ich, dass Indy über Houston gehen wird.
Kann ich mich gut mit anfreunden. Ich mag ja Marcus Hunt von Indianapolis Colts in der D-Line. Auch eine wunderschöne Story, der ja bei, ich meine, jetzt war es Cincinnati, sich nie wirklich durchsetzen konnte. Ehemaliger Diskuswerfer aus Lettland, Estland, ich weiß nicht mehr genau, aber eine Story, die schön ist einfach, die so ein bisschen Spaß macht und auch so ein bisschen mal Abwechslung reinbringt in den NFL-Alltag. Kommen wir zum nächsten Spiel, Christian, am Samstag in der NFC dann die Seattle Seahawks gegen die Dallas Cowboys.
Das fiel mir wirklich schwer. Also da habe ich oft hin und her überlegt, her und hin überlegt und und da habe ich dann schlussendlich für Dallas entschieden, denn ja, warum?
Ja, warum?
Ich weiß nicht, ob da so mein junger Fanboy, der sich gerade irgendwie komischerweise in dieser
Saison... Ich verstehe es auch nicht.
Denn ich habe irgendwie Jerry Jones, ich kann mich mit dem nicht so richtig sympathisieren. Das ganze Team, diese ganze Familie da wirkt für mich häufig sehr kurios. Also ich kann mich da nicht so wirklich wiederfinden. Aber irgendwie mag ich Dallas. Ich weiß nicht, Leighton Mander ist sicherlich ein Faktor dafür, der übrigens auch ein Faktor dafür ist, warum ich Dallas tippe. Das mit Zeke Elliott, das Laufspiel, Dak Prescott, der mit, ach Gott, wie heißt nochmal der Wide Receiver?
Welcher jetzt, Gallup oder Amari Cooper?
Genau, Amari Cooper, der extremen Einfluss hat auf das Team und dementsprechend glaube ich, dass Seattle es nicht schaffen wird, auswärts zu gewinnen in Arlington, Texas, denn auch wenn Seattle es immer wieder schafft, einen Hasen aus dem Hut raus zu zaubern, aber es ist mir für mich am Ende zu wenig. Ich glaube nicht, dass Lockett, auch wenn er eine extrem starke Saison hat, und Doug Baldwin, der zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen hatte, es wird schaffen können. Also ich bin da dubious.
Ich tippe auf Seattle. Nächstes Spiel, Sonntag.
Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
Nee, ich habe doch gesagt, wir wollen nur deine Prediction hören. Meine ist ja an dieser Stelle uninteressant. Das sind auch nur, also ich meine, das ist alles Bauchgefühl. Das sind alles so Sachen, ich meine, es gibt 379.000 Millionen Experten, ob das jetzt im Fußball ist, ob das irgendwie im Football ist oder selbst im Radsport.
Nur zwei Wahrheiten.
Ja, nur selbst im Snooker gibt es 379.000 Experten und jeder sagt, nee, der gewinnt oder der gewinnt oder nee, der hat verloren, weil das oder weil das. Es ist alles, es ist eine Meinung, die man hat aufgrund der Lage von häufig Emotionen oder Gefühlen. Von daher, mein Gefühl ist einfach nur, Russell Wilson ist greater than Leighton Vander Esch, Ezekiel Elliott und Dak Prescott zusammen. Von daher glaube ich an Russell Wilson.
Ist sie dangerous?
Das auf jeden Fall. Sonntag, AFC, erstes Spiel LA Chargers bei den Baltimore Ravens.
Ja, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Chargers das gewinnen werden, denn Baltimore ist für mich zu leicht, zu einseitig. Und die Chargers auch, ich meine, die Chargers können das Spiel meines Erachtens nur dann verlieren, wenn Philip Rivers, wie zuletzt häufiger, einige Interceptions wirft. Das könnte natürlich der Weg sein für Baltimore, und das Spiel für sich zu entscheiden, indem man kurze Felder hat und dann mit einem starken Laufspiel dann zu Erfolg kommt. Aber ich glaube, dass Philip Rivers das ja, vielleicht sogar nochmal einen Super Bowl Run hinlegt zum Ende seiner Karriere. Denn das ist ja das, was ihm fehlt. Dieser eine wichtige Ring, der ihm quasi den Eintritt in die Hall of Fame später garantieren wird, von denen er seinen Kindern dann erzählen kann.
Da kommt er auch so rein, auch ohne den Super Bowl-Sieg. Das haben auch andere vor ihm schon geschafft.
Ich denke auch, ich denke auch. Aber das ist so dieser Fleck auf seiner Karriere, dass er halt keinen Super Bowl-Titel hatte. Im Gegensatz zu Eli Manning, Philip Rivers, ein deutlich konstanterer Quarterback, beide ja aus demselben Jahr gedraftet und auch durch den Trade miteinander auf Ewigkeiten verbunden.
Ja, ein Ring, sie alle zu knechten.
Ja, genau. Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen.
Ja, im Lande StubHub, wo keine Schatten drohen. Kommen wir zum nächsten Spiel, Christian. Sonntag, Philadelphia Eagles bei den Chicago Bears.
Was sagst du denn?
Ich glaube, Baltimore gewinnt, weil Baltimore einfach ein cooles Team ist.
Hast du überhaupt schon deinen Twitter-Avatar wieder
geändert? Ja, ich habe schon wieder alles geändert.
Sehr gut. Chicago gegen zu Hause gegen Philadelphia. Und da, das ist auch das Spiel mit der größten Point Spread, also sprich dem Handicap. Das liegt, glaube ich, bei 5 oder 5,5, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da würde ich auch ziemlich sicher zu Chicago tendieren. Auch wenn es echt eine sehr schöne Story wäre, wenn Nick Foles wieder der Playoff Nick Foles werden könnte und damit dann wahrscheinlich ziemlich sicher eine Chance bekommen wird, im nächsten Jahr als Starter irgendwo nochmal aufzulaufen und dort das nochmal zu probieren. Denn er war ja auch schon im Ruhestand, bevor er dann wieder zurück zur NFL gekommen ist. Eine schöne Geschichte, aber ich kann es mir schwer vorstellen. Aber ich konnte es mir auch letztes Jahr schwer vorstellen, insofern, wer weiß. Aber ich sag Chicago.
Wir werden das nächsten Dienstag in der nächsten Episode natürlich analysieren, beziehungsweise bis dahin haben wir immer schon glücklicherweise vergessen, was wir im Podcast gesagt haben. Das heißt,
ich notiere es mir jetzt.
Ja, okay, Christian notiert sich das. Wir werden das natürlich analysieren und dann werden wir das gleiche natürlich auch tun mit der Divisional Round, die dann anstehen wird. Wer tritt gegen wen an? Und gucken uns dann das Playoff Picture nochmal ganz genau an. Jetzt soweit erstmal dazu. Wir haben natürlich noch ein ganz wichtiges Thema, was heute bzw. gestern wichtig geworden ist und uns die nächsten Tage beschäftigen wird, bis dann die ersten, naja, vielleicht offiziellen Quellen auch vermelden, wer neuer Headcoach wo geworden ist.
Eine Sache wollte ich noch schnell reinbringen. Hunter Henry wird wohl wieder spielen.
Ja, habe ich in meinem News-Item noch drin, Christian.
Okay, Entschuldigung. Ich wollte nicht in deine Struktur rein.
Ich wollte natürlich alle Hörer und Hörerinnen bis zum Schluss da behalten und wollte noch sagen, dass wir nachher noch ein paar News haben.
But wait, there's more.
Ja, genau. Es gibt noch mehr. Gucken wir aber erstmal auf die Coaches. Christian, der Montag oder eigentlich auch schon der Sonntag nach dem letzten Spieltag ist immer der Tag, an dem die Teams ihre Coaches entlassen, von denen sie eben nicht mehr überzeugt sind. Wir haben diesen Trend, der so ein bisschen wieder zugenommen hat in diesem Jahr, denn wir haben schon Mike McCarthy gesehen dieses Jahr, Hugh Jackson, die ihren Headcoaching-Job verloren haben. Jetzt sind nochmal einige dazugekommen und zwar deutlich mehr als noch in den letzten Jahren zuvor. Viele sagen, dass es ein Problem ist generell in der Liga, dass man Coaches nicht genug Zeit gibt. Ja. Wir kennen das natürlich auch hier aus Europa, Deutschland, nicht zuletzt natürlich auch im Fußball, wo häufig eben das Problem auch ist, dass vielleicht Trainer nicht genug Zeit haben.
Ich habe heute noch einen Tweet gesehen, dass Angela Merkel 24 Coaches vom Hamburger SV überdauert hat.
Ja. Aber auf jeden Fall ist in der NFL dieser Tag, eben an der Tag, an dem viele Coaches ihren Job verlieren, natürlich ist es ein sehr trauriger Tag, denn die Coaches, auch viele Assistant Coaches, die dann gar nicht so häufig genannt werden oder gar nicht häufig auch in den Medien rauskommen, verlieren ihren Job, müssen mit ihren Familien meistens dann umziehen, in der Hoffnung, irgendwo anders einen neuen Job zu finden, beziehungsweise sobald sie einen neuen Job haben. Bei den Head Coaches ist es jetzt nicht so ganz so tragisch.
Ja, die fallen etwas weicher.
Die fallen etwas weicher.
Millionengehaltes, was sie meistens doch kriegen, wenn nicht sogar immer.
Genau. Auch da ist es natürlich so, ähnlich wie bei Spielern. Man kann sehr viel diskutieren darüber, ob das gut ist oder schlecht ist, ob man einen Coach jetzt entlässt oder ob es gut oder schlecht ist, einen Coach unter Vertrag zu nehmen. Das ist alles eine Sache, die kann man erst im Nachhinein so ein bisschen beleuchten oder kann zumindest angucken, was ist so, der Erfolg des Coaches gewesen. Die Coaches, die jetzt entlassen wurden, sind Todd Bowles von den New York Jets nach einer 4-12 Saison. Er war 4 Jahre bei dem Team, hat einen insgesamt einen Rekord von 24-40. Seine beste Saison 2015, als sie 10-6 abgeschlossen haben, nichtsdestotrotz keine einzige Playoff-Teilnahme für die Jets.
Ja, gerade 2015, das letzte Jahr, in dem sie das letzte Spiel gegen Buffalo gewinnen mussten, ihr Schicksal selbst in der Hand hatten und dann verloren haben. Ein extrem enttäuschender Lauf bei den Jets. Jetzt mit dem Heir Apparent, mit Sam Darnold, hat man ja natürlich den goldenen Schlüssel in der Hand, um die AFC East und die New England Patriots endlich aufzuschließen. Und das macht man mit einem neuen Coach. Finde ich absolut gerechtfertigt, denn Todd Bowles, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt seine Schuld war, denn der Roster ist schlecht zusammengesetzt worden. Mike McKechnie, der jetzt auch seit 2015 dort ist, bleibt wohl erstmal nochmal da, ne? Nach meinem Wissensstand. Das könnte meines Erachtens eher der Fehler sein, aber man will ihm da noch eine Chance geben. Für mich ein relativer No-Brainer, dass er raus musste.
Ja, was sie auf jeden Fall geschafft haben, aber das schafft eigentlich jedes schlechte Team, relativ viel Cap-Room anzuhäufen. Also zumindest nicht jedes schlechte Team schafft das, aber es ist nicht so schwierig. Die New York Jets zusammen mit den Indianapolis Colts, das Team mit dem meisten Cap-Room. Problematisch ist einfach nur ein Team, das auch in den nächsten Jahren im Umbruch sein wird. Das heißt, viele gestandene Veterans, die dann auf dem Markt sein könnten. Le'Veon Bell wird natürlich immer wieder genannt. Ist die Frage, ob er dann zu einem Team wie den Jets geht, die eben in der AFC East immer noch gegen die Patriots laufen müssen, wo immer noch fraglich ist, ab wann sie wieder in die Playoffs kommen werden. Da ist es schwierig, dann Spieler unter Vertrag zu nehmen.
Ja, du hast halt ein paar Schlüsselspieler, die um die man bauen kann. Jamal Adams, der Safety, der eher durchaus die Chance hat, zu einem richtig, richtig Großen zu werden und jetzt schon ein sehr guter ist. Mit Sam Darnold hoffst du halt, dass die Lernkurve von Jahr 1 zu Jahr 2 deutlich besser ist. Leonard Williams vielleicht so ein Building Block. Ja, Trumaine Johnson könnte sich vielleicht nächstes Jahr wieder fangen, der in diesem Jahr extrem enttäuscht hatte. Da ist so ein bisschen was. Das Team hat ein paar Schlüsselspieler, aber das Team selbst ist
insgesamt sehr schwach aufgebaut, ja. Die Wide-Receiver-Position ist natürlich ein großes Problem.
Ja. Deswegen ist mich echt wundert, dass Mike McKechnie noch da ist. Also das ist, aber ja gut.
Ja, das ist die Entscheidung von Mr. Ross dann.
Die Coaches gehen halt in der Regel immer zuerst, was meines Erachtens auch nicht immer so ganz fair ist.
Absolut nicht. Dann ebenfalls in der AFC East, die Miami Dolphins haben sich von Adam Gase getrennt. Adam Gase mit 7-9 die Saison abgeschlossen. Insgesamt 23-25 Rekord. Im ersten Jahr die Playoffs erreicht, danach eigentlich nur noch Losing Records an den Start gebracht. Für Adam Gase ist eine schwierige Sache. Also es wird viel berichtet, dass das Team intern Probleme gab. Der Locker Room, den hat er wohl relativ zeitnah in dieser Saison auch schon verloren, obwohl sie ja so großartig gestartet sind. Hat natürlich auch viel mit Verletzungen zu kämpfen. Er ist gebunden gewesen und an Ryan Tannehill, der jetzt wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen wird zu den Dolphins. Auch eher so ein bisschen ein Opfer vielleicht, ein Bauernopfer vielleicht bei den Miami Dolphins, denn auch sie haben es nicht geschafft, den Roster aufzubauen, beziehungsweise er war deutlich besser als jetzt im Vergleich zu den Jets, aber wirklich Erfolg konnten sie nicht vorweisen und Adam Gase auf jeden Fall einer derer, die als junger offensive-minded Coach wahrscheinlich kein Problem haben wird, in der kommenden Zeit einen neuen Job zu finden.
Er ist auf jeden Fall jetzt schon direkt wieder in High Demand, also er wird viel nachgefragt. Er könnte nächstes Jahr schon wieder einen Head-Coaching-Job haben, was natürlich auch klar ist, wenn 8 Stellen offen sind, die muss man ja auch irgendwie besetzen und nur Coordinators oder so zu ziehen oder aus dem College, das ist selten der Fall. Also ich denke mal, dass mindestens 3 der 8 Positionen wieder von ehemaligen Head Coaches besetzt werden. Zu Adam Gase noch, er hat sich halt wirklich mit Spielern überworfen. Ne? Also sollte da wirklich richtig Probleme gehabt haben. Ich glaube, Jarvis Landry hatte in dem Moment, wo die Nachricht rauskam, dass er gefeuert wurde, hat er irgendwie nur 4 extrem stark lachende Smiley-Emojis getwittert. Also da scheint er den Lockerroom verloren zu haben, obwohl er doch unbedingt die Culture in dem Lockerroom ändern wollte bei den Dolphins, indem er Namekin Suh rausgehauen hat und Leute wie Danny Amendola gesigned hat, die ja doch dann quasi das richten sollten.
Genau, das hat nicht funktioniert. Auch nicht funktioniert hat es für Vance Joseph, Head Coach der Denver Broncos, nach der 6-10-Saison in diesem Jahr. Hat er ja mit seinem Team es geschafft, die erste aufeinanderfolgende Losing Seasons aneinander zu reihen. Das erste Mal seit 1971-72. Für John Elway war das nicht länger tragbar. Auch da ist wieder das Gleiche, auch wie bei den Jets und auch so ein bisschen bei den Dolphins. John Elway hat sehr, sehr viel Mist gebaut, auch als derjenige, als sozusagen die starke Hand bei den Denver Broncos, derjenige, der für die Teamzusammenstellung zuständig ist, der im Grunde genommen die Football Operations führt. Er hat es nicht geschafft, einen Peyton Manning-Ersatz herbeizuführen. Er hat sehr, sehr viel rausgehauen in den Jahren mit Peyton Manning, als sie eben All-In gegangen sind, natürlich auch den Super Bowl gewonnen haben, aber das eben auf Kosten der nächsten Jahre gemacht haben. Und Vance Joseph war dann einfach nur, derjenige, der das dann hätte irgendwie wieder zusammenführen sollen, hat es nicht geschafft und er muss nun auch gehen.
Ja, finde ich auch sehr schwierig. Also das ist auch wieder so ein Fall, wo man sagen kann, John Elway hat einiges verhunzt, denn er hat versucht, günstig an den Quarterback zu kommen. Man darf auch nicht vergessen, dass er für Brock Osweiler auch 16 Millionen im Jahr geboten hat. Nur hat dann Houston damals mehr geboten mit 18 Millionen, glaube ich.
17.
Ne? 17. Und dementsprechend hatte Elway im Prinzip Glück gehabt, dass Houston quasi ihm Osweiler von der Hand genommen hat. Und dann hatten wir die ganzen anderen Experimente, die da passiert sind. Case Keenum, zumindest dieses Jahr hat er nicht überzeugt und was man da dann schlussendlich Vance Joseph dann anrechnen kann, ist immer schwierig, aber häufig sind es halt, Figureheads, ne?
Ja, Dirk Koetter, das hatten wir schon häufig angesprochen, der vielleicht am leichtesten zu erklärende rausschmiss bei den Head Coaches, der Koetter, der es nicht geschafft hat, mit einem sehr, sehr guten Team der Tampa Bay Buccaneers was zu erreichen. 19-29 sein Rekord. Seit 11 Jahren keine Playoff-Teilnahme mehr. Gruden lacht sich ins Fäustchen so ein bisschen. Die Tampa Bay Buccaneers, da natürlich in dieser Saison auch so ein bisschen die Problematik auf der Quarterback-Position. Wir hatten Ryan Fitzmagic, dann hatten wir wieder Jameis Winston, dann hatten wir wieder Fitzmagic, der dann auch nur Fitzpatrick war. Und dann hatten wir wieder Winston und jetzt haben wir eben die Situation, dass der Koetter gefeuert wurde. Eine eigentlich, wie ich finde, attraktive Stelle in Tampa, denn das Team ist insgesamt relativ gut zusammengesetzt. Es hat einen breit aufgestellten Kader, sie haben ein paar Superstars mit drin. Die Frage ist einfach nur, Jameis Winston, an ihn ist man noch gebunden. Mit ihm.
Du kannst ihn cutten, aber du willst ihn wahrscheinlich nicht cutten. Also es wirkt so, als wenn Tampa Bay das nächste Jahr mit ihm auch nochmal ausspielen will. Die Garantie liegt bei 20 Millionen und wird zu Beginn des Liga-Jahres dann, glaube ich, garantiert. Die Frage ist halt, was ist die Alternative? Das ist halt wirklich immer die Frage. Und ich glaube, im Free-Agency-Markt wirst du keinen Quarterback finden, von dem du ausgehen kannst, dass er besser sein wird als Jameis Winston. Zumindest was so, es geht ja mal um Floor und Ceiling, also sprich, wo ist das Maximum und wo ist das Minimum, und das ist bei Jameis Winston halt extrem weit auseinander. Also sprich, er kann extrem stark sein, aber auch extrem schwach, und aber mit ihm, die wollen es halt nochmal ein Jahr probieren und dann gucken, wo sie dann stehen und dann ganz am Ende evaluieren. Und das kann schon interessant sein für Head Coaches.
Auf jeden Fall eine interessante Stelle. 16 Jahre übrigens hat evaluiert der gute Marvin Lewis in Cincinnati, bevor er dann, man hat es so ein bisschen versucht zu, als beidseitiges, man hat sich darauf...
Das glaube ich aber auch. Ich glaube, wenn er gesagt hätte, nee, ich will nicht gehen, dann wäre er auch nicht gefeuert worden.
Ja, okay. Das mag es sein. Also, aber auf jeden Fall hat Marvin Lewis gesagt, er geht, denn er hat auch noch mal in der Pressekonferenz gesagt, das ultimative Ziel ist natürlich, den Super Bowl zu gewinnen, und das haben sie nicht geschafft in 16 Jahren unter seinen rigide.
Nicht mal ein Playoff-Spiel.
Genau, noch nicht mal ein Playoff-Spiel. 3 Jahre hintereinander jetzt keine Playoffs mehr. Er ist trotzdem immer noch der Winnings-Coach des Franchise, also die meisten Siege errungen als Head-Coach. 131, aber auch 122 Niederlagen. Nach 16 Jahren, Marvin Lewis, Ära geht zu Ende. Ich glaube, da kann man einfach sagen, ein Umbruch tut diesem Team ganz gut. Sie haben sehr, sehr viele entscheidende Positionen, die zu evaluieren sind, die man neu bedenken muss. Andy Dalton natürlich an erster Linie. Aber dann hat man eben auch eine Defense, die so ein bisschen auch in die Jahre gekommen ist auf einigen Positionen. Man hat Spieler wie Vontaze Burfict noch drin, der zwar vielleicht sportlich ein guter Spieler ist, aber eigentlich in der Liga nichts mehr zu suchen hat. Dann hat man gute junge Stars in der Offense. Man hat noch AJ Green, den man natürlich vielleicht noch irgendwie gerne halten möchte, noch mal ein bisschen was aus ihm rausholen möchte. Ich glaube, der richtige Zeitpunkt, jetzt mal da einen neuen Weg zu gehen. Viele sagen natürlich, der richtige Zeitpunkt wäre schon vor 5 Jahren gewesen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Marvin Lewis, das unterschätzt man immer so ein bisschen, ist, glaube ich, ein guter Coach, wenn es darauf ankommt, ein Team zusammenzubauen. Man hat Cincinnati schafft es eigentlich immer, so ein bisschen unterm Radar zu fliegen. Da passiert eigentlich nichts Schlimmes. Wenn man jetzt mal von Burfict absieht, ist das ein Team, was gut zusammenhält, wo es eigentlich selten irgendwelche Probleme gibt, wo es selten irgendwelche Aussetzer gibt. Von daher, das hat, kann man Marvin Lewis schon anrechnen, dass er das geschafft hat, ein Team da zusammenzubauen, was eben nicht immer alle schaffen und was auch nicht immer so normal ist. Viele denken ja immer, nur weil man irgendwie ein großartiger Coach ist, wie zum Beispiel Sean McVay etc., könnte man das automatisch auch alles mitnehmen. Aber das sind häufig Sachen, die von anderen Leuten in den Franchises getrieben werden oder organisiert werden. Und ich habe den Eindruck, dass Marvin Lewis da sehr, sehr viel getan hat für das Franchise insgesamt.
Ja, definitiv. Man darf auch nicht vergessen, damals, als er das Franchise übernommen hat, vor 16 Jahren, da war Cincinnati so ein bisschen das Cleveland Brown von heute so ungefähr. Also, und er hat es halt geschafft, das herumzudrehen. Nun muss ich aber auch dazu sagen, klar, das war eine gute Leistung, aber sowas kann man halt nach 6 Jahren locker geschafft haben, denn ja, okay, damals war die Salary Cap Ära noch ein bisschen anders, aber spätestens seit 2011 dauert halt so ein Umbruch in dem Team, wenn du es gescheit anstellst, 1 bis 2 Jahre. Du kannst selbst, wie du hast es ja bei Seattle gesehen, die haben jetzt von ihrer Defense einen kompletten Umbruch drin gehabt und haben das innerhalb von, ja, on the fly quasi schon fast geschafft, innerhalb von 1 bis 2 Jahren. Und da hat Marvin Lewis einfach wirklich die letzten 5 Jahre echt dahinschlendern lassen und einiges vergeudet, denn ja, Andy Dalton wäre zu mehr in der Lage gewesen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist schwierig. Aber naja, für Cincy ist es sicherlich gut, sich jetzt neu zu orientieren. Und was macht man da Besseres, als Hugh Jackson anzustellen?
Ja, Marvin Lewis hat für Hugh Jackson ein gutes Wort eingelegt. Was das dann bringt, kann man, ja, weiß man nicht. Man weiß nur, dass Hugh Jackson wahrscheinlich eine gute Chance haben wird, einen neuen Headcoaching-Job auch zu bekommen in naher Zukunft. Ja, Cincinnati wäre dann wahrscheinlich die beste Adresse für ihn persönlich. Wir werden sehen. Die letzte oder beziehungsweise vorletzte Stelle, die noch geöffnet wurde jetzt, ist in Arizona. Die Cardinals haben sich von Steve Wilks getrennt, der nur 1 Jahr Zeit hatte, da das Ruder so ein bisschen rumzureißen. Das schlechteste Abschneiden nach dem Umzug aus St. Louis 1988 mit 3-13. Man hat den hoffentlich Franchise-Quarterback in Josh Rosen gedraftet. Man hat aber ansonsten in dem Team wirklich sehr, sehr viele Lücken. Man hat ein Team, das sehr schwach aufgestellt ist, insgesamt nicht breit aufgestellt ist. Steve Kame, der General Manager, hat dann nicht unbedingt den besten Job gemacht. Und ja, Wilks ist so das klassische Bauernopfer, wie ich finde. Denn nach einem Jahr sagt man ihm im Grunde genommen schon, nee, eigentlich wollen wir nicht mehr mit dir weiterarbeiten.
Ja, das stimmt schon, das sehe ich ein bisschen ähnlich. Nach einem Jahr finde ich es generell schwierig, jemanden zu feuern. Da muss schon wirklich extremes Fehlverhalten quasi da gewesen sein oder Fahrlässigkeit. Und es wirkt verfrüht, aber nun ja, jetzt muss ich auch dazu sagen, bei den Cardinals bin ich nicht so drin. Was man sagen kann, sie haben halt wirklich einen guten Building-Block, ne? Sie haben gute Spieler am Start. Die Zukunft wird zeigen, was Rosen zu bringen hat.
Genau, und dann haben wir natürlich noch die Cleveland Browns, zumindest als wahrscheinlich vakante Stelle, denn, naja, auch wenn es viele Plakate gegeben hat am letzten Wochenende oder in den letzten Wochen, die dafür sich ausgerufen haben oder, ja, ausgesprochen haben, dass eben Greg Williams behalten wird als Head Coach, kann man davon ausgehen, dass auch die Cleveland Browns einen neuen Head Coach installieren werden. Wer das dann sein wird, es gibt viele Namen, die jetzt rumschwirren. Natürlich sind das die ehemaligen Coaches, Mike McCarthy, wir hatten Hugh Jackson angesprochen, Bruce Arians, der ausgesetzt hat, dann haben wir Adam Gase, den hatten wir angesprochen, aber eben auch ein paar von den Assistants, Josh McDaniels mal wieder, von dem viele gesagt haben, der wird nie wieder ein Offering bekommen, nach der Story mit Indianapolis hat es jetzt eine Saison gedauert und schon kriegt er wenn man so will, die besten Offerings vielleicht. Green Bay wurde offiziell.
Ich will ja nichts sagen, aber wir haben von vornherein gesagt, dass es sehr gut möglich ist, dass er wieder Offerings bekommt.
Ja, natürlich, weil er halt einfach ein guter Coach ist. Dann und Vic Fangio, der Defensive Coordinator der Bears, auch er hat schon Anfragen bekommen, beziehungsweise die Teams müssen eben offiziell anfragen, einen Trainer, einen Assistant Coach interviewen zu dürfen dann in dem Moment. Und dann gibt es eben noch weitere. Matt Eberflus hatte ich angesprochen von den Colts, der Defensive Coordinator. Dan Campbell, Assistant Head Coach und Titans Coach bei den Saints, ehemals ja auch kurz Interim bei den Dolphins. Jim Caldwell, der früher die Lions trainiert hat als Head Coach, auch er wird wieder in den Raum geworfen. Und der gute alte Chuck Pagano wird auch wieder genannt, der Name. Also ihr seht oder hört, es sind nicht unbedingt neue Namen. Es sind
Freddy Kitchens.
Ja, Freddy Kitchens hat jetzt irgendwie, weiß nicht, 5 Spiele.
Baker zum Leben erweckt.
Ja, das glaube ich noch nicht dran. Aber das Problem dabei ist, dass die NFL ein Problem generell hat, was ihre Head Coaches angeht, ja. Und vor allen Dingen auch die, ja, die Positionen, die spielentscheidend sind in einem Team, was die Strukturierung, was das Lenken und die Organisation eines Teams angeht. Denn die Rooney Rule, die ja besagt, dass mindestens ein Vertreter einer Minderheit auch angehört werden muss, beziehungsweise in den Bewerbungsprozess mit eingepflegt werden muss, scheint nicht mehr zu greifen. Und das ist ein Problem für die Liga, denn dadurch, dass Hugh Jackson seine Stelle verloren hat, dann Marvin Lewis seine Stelle verloren hat, Steve Wilkes seine Stelle verloren hat, wer war noch dabei? Minority Coach Todd Bowles.
Vance Joseph
wird die Liga mal wieder deutlich weißer, beziehungsweise die man hat es nicht geschafft, eben das Minority, diese Frage oder diese Coaches mit einfließen zu lassen in die Trainersuche. Und das verstärkt sich jetzt. Und das Problem ist einfach, dass die Besitzer der Teams, die weißen alten Männer, eben gerne auch eben dann die weißen Männer einstellen als ihre Headcoaches und sich nicht so wirklich darum scheren. Und das ist ein Problem für die Liga, weil die Liga repräsentiert nicht das, was die NFL eigentlich ist. Also sie repräsentiert auch nicht das, was die Liga antreibt. Also die ganzen Menschen, die im Hintergrund arbeiten, die Spieler, die die Spiele spielen, werden einfach nicht repräsentiert. Und die Suche nach diesen Headcoaches verläuft mal wieder so, wie man es sich in den letzten Jahren eigentlich, man hatte zumindest die Hoffnung in den letzten Jahren, dass man da endlich so ein bisschen wegkommen würde, durch eben die Hirings von Vance Joseph etc. Aber jetzt macht die Liga wieder so eine Kehrtwende, beziehungsweise die Besitzer, und fragen die alten Bekannten an, die man eigentlich schon viel zu oft gesehen hat.
Ja, ist sicherlich ein Problem. Auch die Rooney Rule war ja auch in Nachrichten, dass er so ein bisschen gestärkt wurde. Am Ende wird man sehen, was bei rumkommt. Ob vielleicht noch ein paar Coaches kommen, die dann aus einer Minoritätengruppe quasi kommen. Ich denke eher nicht. Also die Liga wird am Ende wahrscheinlich wieder noch weißer werden. Sicherlich schade und definitiv auch irgendwo tragisch. Aber ja gut, die NFL reagiert bei diesen Sachen immer eher langsam. Ne? Vielleicht muss
der
Commissioner ein bisschen einschreiten.
Langsam will ich nicht sagen, weil sie waren ja schon deutlich mal einen Schritt weiter in den letzten Jahren. Das ist eher so ein Rückschritt für mich. Das Problem ist halt auch, dass viele eben sagen, und viel wird es natürlich auch berichtet und geschrieben, ja gut, man sortiert halt oder man stellt halt ein nach Können. Mhm. Und das ist halt einfach Quatsch. Es wird nicht nach Können eingestellt, wenn man einfach einen Pool hat aus möglichen Trainern, der zu 99% aus Weißen besteht. Also die Liga muss es endlich schaffen, dass man dieses Problem dieser Trennung immer noch einfach mal umgeht. Also man muss endlich mal diesen Pool erweitern und auch vor allen Dingen Trainern einer Minorität endlich die Chance geben, sich beweisen zu dürfen.
Stimmt, definitiv.
Man muss endlich dahin kommen, dass alle die gleichen Chancen haben, auch eingestellt zu werden von natürlich den weißen Besitzern. Denn nur dann kann man auch eben wirklich sagen, man stellt ja nach Können ein. Denn was die anderen können, weiß man gar nicht, weil man sie gar nie einlädt, weil man sie gar nicht drin haben will in dem Zirkel. Man will sie nicht drin haben und weiß auch nicht, was sie können. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich dabei sehe, wenn jetzt eben Mike McCarthy wieder eingestellt wird, Bruce Arians eingestellt wird, Josh McDaniels eine Headcoaching-Position bekommt, Vic Fangio, Chuck Pagano und wer weiß was noch. Dann muss ich sagen, ganz ehrlich, dann hat die Liga einen Schritt 15 Jahre zurückgemacht.
Ja, ich meine, ein Thema, das sich immer wieder durchzieht durch die NFL, ist immer die Angst vor dem Unbekannten. Und ich glaube, das kann man deutlich feststellen. In der NFL ist es so. Also man nimmt lieber einen alten Veteran als einen jungen Spieler, weil man weiß, was der mal hatte. Und da kann man sich so ein bisschen, da weiß man, was man hat und braucht keine Angst haben. Und so ist es halt auch oft bei diesen Head-Coaching-Positionen. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht kann eigentlich auch nur dazu hoffen, dass dann vielleicht der nächste Sean McVay dann einer Minorität angehört und dann alle sagen, oh, das geht ja.
Ja, vor allen Dingen, man muss es halt einfach mal das erweitern, man muss das Bewusstsein auch mal erweitern. Und momentan ist es nicht nur durch Colin Kaepernick und die anderen Sachen, die wir hatten, mal wieder ein Rückschritt, was die Headcoaching-Positionen angeht. Und jeder, der sagt, man stellt nach Können ein oder nach Erfahrung, der hat einfach das ganze Problem nicht verstanden. Der hat im Grunde genommen die Tragweite nicht verstanden. Und sollte eigentlich besser schweigen, denn es geht hier einfach nur darum, dass man aus einem Pool greift, der zu 99% weiß ist, weil man niemand
Und auch
anderen
weiß bleibt eben.
und damit weiß bleibt, weil man eben niemand anderen in den Pool reinlässt. Weil du kannst nur jemanden beurteilen nach seiner Head Coaching, ja, nach seinem Können als Head Coach, wenn man ihm auch mal die Chance gibt. Und dann hilft es auch nicht, wenn die Liga sich irgendwie groß damit brüstet, dass man irgendwie, keine Ahnung, mal wieder irgendwie ein Programm ins Leben gerufen hat oder dass mal wieder irgendwo ein Interim da ist oder dass wir wieder irgendwelche Assistant Coaches hat oder dass man jetzt auch mit Frauen arbeitet. Wow, großartig. Also das ist wirklich sehr schade. Christian, zum Abschluss unserer gemeinsamen Folge heute vielleicht noch ein paar News, die du schon leicht angeteasert hattest.
Gerne, 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 gerne.
Was ist denn, du kennst dich ja gut aus mit Big Ben. Was ist passiert mit Antonio Brown?
Jetzt ganz genau weiß man es nicht. Aber anscheinend hat Antonio Brown jetzt zum dritten Mal in dieser Saison unerlaubt, ist er dem Training oder Meetings ferngeblieben. Und das scheint der Fall zu sein. Er hat wohl, ist wohl ausgerastet und hat, so wie ich es gelesen habe, seinem Quarterback Ben Roethlisberger einen Ball zugeworfen. Man weiß nicht genau, in welcher Art und Weise.
Also, Ball zugeworfen wäre nett. Ich glaube, er hat den Ball auf ihn geschmissen.
Genau. Ich weiß es nicht genau, in welcher Art und Weise es passiert ist. Aber da ist Drama in Pittsburgh. Definitiv. Soweit, dass schon das gesagt wird, er müsste jetzt getradet werden. Könnte vielleicht ein bisschen verfrüht sein, denn ihn zu traden ist nicht leicht. Wenn man ihn im nächsten Jahr tradet, wird er eine Dead Money von 20 Millionen mit sich einherbringen, was enorm ist.
Ja.
Das ist eine Menge Geld. Nicht unmöglich, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist hart, denn dafür müsste natürlich dann auch die Kompensation in dem Trade dementsprechend sein und mindestens ein First-Round-Pick sein, wenn nicht sogar mehr, je nachdem, wo der First-Round-Pick ist im Draft. Ich denke eher nicht. Ich denke eher, dass die sich da irgendwie noch wieder zusammenraufen können. Und Mike Tomlin, der, so wird es berichtet, eher immer auf der Seite von Ben Roethlisberger ist, vielleicht eine Möglichkeit findet, ein etwas besserer Coach zu werden und sich dann auch um Antonio Brown kümmern kann.
Ja, es wird viel berichtet. Dass eben der Lockerroom gespalten ist. Also ich meine, wir haben die Stories auch gehört, die sich um Le'Veon Bell gerankt haben, dass der Lockerroom von ihm irgendwie auseinandergenommen wurde, man die Sachen verteilt hatte. Wieso, naja, nee, ich will jetzt nicht sagen, woran mich das erinnert hat. Das wird zu weit führen, aber da scheint es ein paar Probleme zu geben. Antonio Brown, ja, vielleicht nicht leicht zu handeln, aber auf jeden Fall machbar, denn sonst baut er eigentlich kaum Müll, kaum Scheiße. Also er ist irgendwie, also ich jetzt im Sinne von,
Facebook Live.
ja, aber jetzt im Sinne von, er fährt
Ja.
betrunken Auto,
Nee, stimmt, ja.
er kloppt sich oder er nimmt Drogen oder was auch immer, also keine Suspension etc., sondern es sind also teaminterne Sachen, die man wahrscheinlich sehr, sehr gut handeln kann.
Das denke ich auch. Man muss halt nur das Team im Griff haben und ja, da bin ich eher so ein bisschen skeptisch, ob Tomlin das hat.
Hunter Henry, du hast es angesprochen, Tight End der Los Angeles Chargers, hat wieder Team-Reps mit dem ersten Team genommen, sprich im Training mit dem ersten Team trainiert. Die Hoffnung ist, dass er vielleicht schon gegen Baltimore ein paar Snaps spielen kann. Zumindest hofft man es. Die Frage ist jetzt natürlich, wie ist so seine Kondition? Also, dass das Knie wohl hält, da ist man sich sicher. Die Frage ist jetzt, kann man ihn schnell wieder reinbringen, was die Kondition angeht, dass er wirklich das Spiel auch machen kann. Da dürfen wir sehr gespannt sein. Wäre natürlich für die Chargers, gerade gegen Baltimore, sehr wichtig.
Definitiv. Ich finde das auch ziemlich abgefahren, muss ich sagen, dass er tatsächlich nochmal spielt. Das hat man nicht häufig, dass in den, war das bei den OTAs oder was im März? Auf jeden Fall in diesem Jahr noch das Kreuzband gerissen und dann spielt er noch in den Playoffs. Vielleicht. Wir wissen es ja noch nicht. Aber sicherlich so, dass die Chargers ihn brauchen können, denn Antonio Gates, sein Replacement, hat halt nur 333 Yards ercatcht, 2 Touchdowns. Sicherlich für das Alter von Antonio Gates auch ganz okay.
Und das Gewicht.
Definitiv. Aber die dürfen sich freuen, wenn er zurückkommt. Und es ist eine schöne Geschichte. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn das passiert.
Ja, Stephen A. Smith hat schon vor 3 Wochen gewusst.
Genau.
Jetzt wissen es alle. Deswegen gibt es einfach Leute, die bei ESPN jeden Tag vor der Kamera stehen dürfen, denn die haben einfach Insights, die wir als normale Menschen nicht haben.
Genau.
Damit nochmal der Dank an Stephen A. für diese Info. Und dann, Christian, lass uns doch die Folge thematisch auf jeden Fall schließen mit Gruden. Denn wir haben in diesem Jahr sehr viel über Gruden gesprochen. Wir hatten häufig uns so ein bisschen lustig gemacht. Er hat nicht unbedingt den Erfolg gehabt. Die Oakland Raiders sind jetzt erstmal auf der Suche nach einem neuen Stadion. Du hast angesprochen oder du hast mir gesagt, dass sie verhandeln mit Tottenham.
Aber das ist wahrscheinlich.
Sie suchen ein neues Stadion, was sie auf jeden Fall nicht mehr brauchen, nachdem Ozzie Newsome McKenzie.
Genau.
Auch ein GM, der einer Minorität angehört, das die Oakland Raiders jetzt verlassen hat, hat John Gruden seinen alten Buddy Mike Mayock, den man viel von der Draft-Coverage kennt, als neuen GM installiert. Und die beiden verbindet eine lange Vergangenheit. Schon in Philly, glaube ich, haben sie zusammengearbeitet mal. Er ist jetzt also der neue GM der Raiders. Es gab schon ein lustiges Statement von Gruden, der gesagt hat, wenn es eine schwierige Verhandlung gibt, macht es Mike Mayock. Und wenn es leicht ist, dann übernehme ich das. Sprich,
am besten macht Mike Mayock alles.
Ja. Beziehungsweise wir wissen gar nicht, wie gut Mike Mayock ist.
Ja, das ist die große Frage. Ich bin auch so ein bisschen skeptisch, denn der General Manager von den San Francisco 49ers,
John Lynch,
genau, kam ja auch aus dem Medienbereich mehr oder weniger. Ist es nicht unmöglich. Mike Mayock ist ein großer Name. Es wurde auch gesagt, dass er unter Vertrag genommen wurde, weil er eben dazu in der Lage ist, dem Head Coach der Raiders, John Gruden, auch mal die Stirn zu bieten.
Oh.
Ob das tatsächlich der Fall ist.
Oder ob er dann selber getradet wird.
Genau. Dann wird er zu ESPN geschickt, damit er dann das Color Commentating von... Es ist schon spät.
Also Mike Mayock hat auf jeden Fall schon gesagt in einem ersten Interview auf die Frage, wie es mit Derek Carr aussieht, wie die Zukunft von ihm aussieht und was mit Derek Carr los ist, meinte Mike Mayock schon, und das ist natürlich schon so ein kleiner Stoß gegen Gruden, Derek Carr braucht auf jeden Fall mehr Waffen um sich herum. Wir haben es schon mehrfach besprochen, Amari Cooper wurde... Amari Cooper wurde getradet. Also das wird auf jeden Fall spannend. Die Oakland Raiders jetzt wahrscheinlich demnächst irgendwo, keine Ahnung.
Tottenham Raiders,
vielleicht auch demnächst dann irgendwann mal die Las Vegas Raiders haben auf jeden Fall neuen GM mit Mike Mayock. Wir sind gespannt, wir schauen uns das an und amüsieren uns. Und so werden wir jetzt auch ins kommende Playoff-Wochenende steigen.
Denke ich auch. Also die Raiders bieten in der Tat... sehr soap-mäßige Unterhaltung. Ich habe noch eine Sache, die ich kurz reinbringen wollte, noch eine schöne Nachricht zum Start des Jahres, die TV-Zahlen, also die, wie nennt man das auf Deutsch, die Zuschauerquote?
Marktanteil oder so?
Marktanteil ist auf jeden Fall wieder deutlich gewachsen, ich glaube, 8% im Vergleich zum letzten Jahr, denn letztes Jahr gab es ja oft die Sache, NFL ist tot, die schafft es nicht mehr, sie verliert an Zuspruch, auch wegen der ganzen Geschichte mit Colin Kaepernick und der Tweeterei von Trump. Wieder deutlich gestiegen, also man kann das wahrscheinlich nur auf den normalen, auf den normalen Dump quasi zurückführen, der entstanden ist durch das Präsidialrennen. das ja auch viel Aufmerksamkeit von allen Seiten gefordert hat, verständlicherweise.
Ja, das sind auf jeden Fall schöne Nachrichten. Das war's für uns, Christian. Wir genau. hören uns in der kommenden Woche wieder, wenn du dann nicht mehr bei mir bist. Ist auf jeden Fall sehr schön, dass du hier bist. Wir werden jetzt noch ein bisschen planen, noch ein paar Sachen machen für unseren nächsten Podcast und hören uns dann am nächsten Dienstag wieder.
Oder morgen mein Petspot.
Macht's gut, bis dahin. Ciao.